Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Herzlich willkommen zum dritten Trekkäse. An meiner Seite auf der Münchner Podcast Couch sitzt der TJ. Hallo TJ.
Guten Abend.
Dann haben wir zugeschaltet aus Frankfurt Frau Dunderklumpen.
Hallo zusammen.
Und aus Düsseldorf Elena Dinger.
Hallo, guten Abend zusammen oder wie auch immer, welche Tageszeit es ist, zu der ihr gerade hört. Hallo.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wie war das in wie hieß das, Truman Show?
Ja, lang her.
Ja,
in
der Vergangenheit zu graben. Bevor wir in die News-Sektion einsteigen, kurz die Frage, was habt ihr denn so, um es mit L zu formulieren, Trackiges gemacht seit der letzten Folge? Bei dir, TJ, wie sieht's da aus? Irgendwelchen Star Trek Review Marathon gemacht oder?
Nee, ich habe nicht mal, ich hatte zwischendurch kurz überlegt, noch irgendeine Folge zurück nachzugucken, aber habe ich nicht getan. Deswegen, im Moment bin ich tatsächlich aus dem Sci-Fi etwas raus in meinem Alltag, aber ich habe die Trailer heute irgendwie 5-mal geguckt, gestern und heute, zumindest den Picard-Trailer und bei der
Einfigur. Willkommen im Club.
Aber darüber sprechen wir später.
Genau, intensiv.
Wie schaut's denn aus in Frankfurt, Frau Dunderklumpen?
Ja, Frankfurt hat sich, nachdem wir letztes Mal über die Comics uns unterhalten haben, endlich mal die Comics geschnappt. Das wollte ich ja schon mal länger. Ich habe Light of Kallus gelesen und also den Klingon-Comic und Succession, glaube ich, hieß der zweite, nicht wahr? Die beiden habe ich gelesen und fand die super, hat mir super gefallen, also Star Trek Discovery Comics. Bei dem Klingon-Comic fand ich das Artwork total toll und die Story okay. Und bei dem anderen Comic, der ging nämlich um das Spiegeluniversum, da fand ich die Geschichte großartig. Die Geschichte war so toll. Artwork war okay. Ja, Artwork war okay. Es war nichts Besonderes, fand ich jetzt. Aber die Geschichte fand ich super. Ja, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Oh, da muss ich das noch besorgen. Spiegeluniversum, ja. Super.
Genau.
Also ich bin ja, was Comics angeht, irgendwann Ende der 90er mal mit den lustigen Taschenbüchern wieder ausgestiegen. Und
ja, gut. Ich muss sagen, ich lese tatsächlich auch nur gezielt. Also nicht so viel, wie ich vielleicht wollte, sollte, könnte.
Ja, ich bin Ende der 90er mit Spawn und alten DC-Comics ausgestiegen. Und ja, so Star Trek, also ich hatte mal so einen von diesen, oder Star Wars, ich hatte mal so einen Darth Vader-Comic, den ersten, der rauskam. Der Rest hat mich nicht mehr so interessiert. Aber diese Discovery-Comic, da bin ich schwer gespannt. Das werde ich mir noch angucken.
Also vielleicht ist es ja für dich jetzt auch wieder was, um neu einzusteigen, Marcel.
Ja, muss ich mal gucken. Die Sache ist nur, meine Amazon Prime und Netflix Watchliste wird ja auch immer länger. Das ist so das Problem, da ist noch so viel aufzuholen. Aber schauen wir doch mal weiter. El, was hast du dir denn angeschaut oder was hast du Trackiges gemacht? Da gab es viele lustige Bilder auf Twitter von dir.
Ja, okay. Also ich fange erstmals damit an, dass ich, in letzter Zeit kurz mal wieder eine Erkältung hatte, mehr im Bett lag, Hühnersuppe gegessen habe und habe so ein intensives DS9 Rewatching gemacht und habe mich auf die Folgen so konzentriert, die mehr so diese lustigen oder seifenoperigen Folgen war, weil ich vor allem was lachen wollte und habe sehr viele Ferengi-Folgen wieder geguckt und
ja,
mich über Brunt von der FCA immer wieder gefreut. Das war ganz großartig, also ja, ganz toll. Und dann waren wir gestern, und zwar zusammen mit der hier aus Düsseldorf, die Carmen, die ist mit im Podcast Völlerei und Leberschmerzen und ihres Zeichens halt auch ein großer Trekkie. Mit ihr zusammen habe ich erstens am Donnerstag, als Feiertag war, haben wir Jambalaya gekocht, quasi unser Cisco Fangirl-Abend gemacht. Und dann waren wir am Samstag, wir haben hier in Düsseldorf so ein Supermarkt, der das ist einfach ein riesengroßer, luxuriöser Supermarkt, der quasi wie so der Food-Bereich bei KDW oder so ist. Es ist ein Wahnsinns-Overkill und ziemlich toll. Und da gibt es eine Champagnerbar und die hatten also einen Abend, da konnte man buchen für nicht mal so viel Geld, das war irgendwie um die 30 Euro und da gab es 6 Champagner von einem Champagnerhaus, das Picard heißt, zusammen mit Snacks und Häppchen dazu, die darauf abgestimmt waren. Es war ganz fantastisch und wir haben das also zum Anlass genommen, so eine Gruppe Trekkies dahin zu gehen, um uns quasi sehr gediegen, in Anführungszeichen, vorzuglühen, um dann hinterher zu mir zu gehen, dann den Monitor aufzustellen, die Soundanlage anzustellen, um 2 Trailer zu gucken. Und die haben wir an dem Abend schon jeweils, also pro Trailer bestimmt 3-mal angeguckt und uns danach intensivst darüber unterhalten. Also meine letzte Zeit war sehr trackig. Ja. Genau.
Ja, ein bisschen was vorgefallen bei dir.
Ja, ein bisschen.
Ja, ja, und Marcel, du so?
Was habe ich mir in der letzten Zeit angeguckt? Ich muss gerade überlegen. Ist schon kein gutes Zeichen, wenn ich es nicht weiß.
Weißt du, welche Serie?
Ich habe, glaube ich, irgendwie 1-2 Folgen Voyager geguckt. Ich weiß aber auch nicht mehr, welche. Das war mehr so Hintergrund, Berieselung, während ich irgendwas anderes gemacht habe. Und ich war sonst sehr untrackig unterwegs. Habe jetzt zuletzt Hyperdrive auf Netflix geguckt.
Was ist das?
Es ist so eine Renn-Competition-Serie.
Ah,
muss man
sich
nicht angucken.
Also es hat nichts mit dem Hyperdrive of Star Wars zu tun. Ich dachte nämlich schon gerade, ja. Nein. Ah ja, gut. Aber dann wissen wir alle, es ist also deiner Sicht jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei.
Genau, und sonst habe ich mich im hohen Norden rumgetrieben, habe mich in Kopenhagen und Helsinki ein bisschen durchpusten lassen vom Wind.
Oh, schön.
Ein bisschen Urlaub war mal nötig. Dann gehen wir doch über zu den News und dazu einer traurigen Meldung, denn der Schauspieler von Nock, Aaron Eisenberg, ist verstorben im Alter von 50 Jahren. Ja, was soll man
ja,
großartig dazu sagen?
Überraschend zu jung.
Überraschend zu jung. Die Macher von What We Left Behind haben nochmal das komplette ungeschnittene Interview mit ihm nochmal online gestellt für alle, wo er auch sehr emotional über seine Zeit bei DS9 berichtet. Und Korak Lofton hat irgendwann, also der Schauspieler von Jake Sisko, hatte irgendwann in einem Interview mal gesagt, dass er irgendwie erst nach einem Jahr gemerkt hat, mit wem er da eigentlich zusammen schauspielert. Weil der Schauspieler von Jack war ja wirklich so alt wie sein Charakter.
Ja.
Und
ja.
Aaron Eisenberg halt war damals halt schon erwachsen.
Der war auch, ja schon, der war halt aber auch noch in jungem Verhältnis, also der war ja auch gerade mal Anfang 20, aber trotzdem, ja. Das fand ich auch so irritierend jetzt, als ich dann las, dass er verstorben ist, weil ich dann echt dachte, oh jetzt muss, also ich war ganz irritiert, weil ich wusste zwar, dass er älter ist als seine Rolle, aber ich hatte ihn gedanklich, genauso wie Jack halt, also oder den Schauspieler von Jack, gedanklich hatte ich ihn aber auf das gleiche Alter irgendwie gesetzt, ja. Und als ich dann gelesen habe, er ist tot, dann dachte ich, oh mein Gott, so jung. Und dann las ich aber irgendwie 50, dachte ich, okay, so jung war er dann doch nicht mehr. Es war halt nur die Rolle, die so jung war, ja.
Aber das war schon sehr, ich fand das auch traurig. Was ich auf Reddit ziemlich berührend fand, was ich dazu sah, dass angeblich sein Sohn auf dem Star Trek Subreddit gesagt hatte, dass er nämlich mit seinem Vater sehr gerne zusammen World of Warcraft gespielt hat und dann eingeladen hat, einfach alle bitte sich zusammensammeln zum bestimmten Punkt und dann in Erinnerung des Vaters, also quasi da auch noch so eine Aktion. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was
der
das
hat,
war.
Das war im Grunde ein Online-Memorial. Also die haben sich dann in der Welt von World of Warcraft getroffen und haben dann quasi ein Online-Memorial gemacht von allen möglichen Star Trek-Fans und Spielern um die ganze Welt.
Schön.
Und das aber vor allen Dingen eben auch, also sein Sohn hat einen relativ langen Post geschrieben und das wurde dann auch eben von den Leuten, die dann eben da die Server betreiben und so weiter, nochmal bestätigt, dass es auch der echte Sohn halt war und nicht irgendwer, der sich nur so dafür ausgibt. Das Ganze ist insofern auch noch spannend, also der Sohn hat halt geschrieben, dass er mit dem Spiel und Computerspielen und seinem Vater und so weiter sehr positive Erinnerungen halt verbindet und es deswegen auf diese Art und Weise halt machen möchte. Und es ist insofern natürlich auch ganz spannend und hat diese Anknüpfung, weil ja auch Aaron Eisenberg sehr aktiv war in der Star Trek, also als Sprecher des Nock in den Star Trek Spielen. Also ich habe selbst nicht gespielt, ich habe nur immer wieder jetzt gelesen, dass ganz viele Leute eben gesagt haben, da hat er ja wirklich auch synchronisiert und so weiter und den Nock im Grunde weitergespielt online, dass da eben viele ihn damit auch verbinden, ja.
Ja, natürlich, klar. Und seine
also in der Gamer-Community, genau, in der Gamer-Community hatte er da noch mal so ein bisschen, war da wohl sehr viel präsenter und hatte noch so ein bisschen eine andere Stellung, weil er eben da auch noch viel auch an Aktionen mitgemacht hat und Vorstellungen und Events und so weiter, ja.
Ah, das ist ja gut, das ergibt dann sehr viel Sinn. Ich hatte das halt auf Reddit gesehen und fand das sehr schön, dass das irgendwie so Leute aus der ganzen Welt noch Anteil nehmen konnten.
Ja, ja, was ich auch sehr, sehr schön fand, also natürlich ist es insgesamt traurig, aber als Ergebnis von dieser Geschichte, es ist so gewesen, dass wir wissen ja alle, Schauspieler, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie mega erfolgreich sind in Hollywood, knapsen halt ab und zu auch mal ein bisschen mit dem Geld und müssen halt auch gucken, wie sie über die Runden kommen. Und wenn jemand halt beerdigt wird, dann sind es Kosten, mit denen man wahrscheinlich auch erstmal nicht rechnet. Ja, vor allen Dingen nicht, wenn man damit nicht rechnet, dass jemand halt stirbt. Und da war eben auch jetzt der Gedanke, oder da hieß es eben, dass seine Frau sich gerade ein bisschen schwer tut, die Beerdigungskosten zu decken. Und dann hatte dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, aber eine von den Ferengis auf jeden Fall, also von den Schauspielern, ja, hatte dann eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, wo das Ziel eben $10,000 gewesen sind. Das war das Endziel, weil man halt, es hieß, $7,000 bis $9,000 kostet so eine Standardbeerdigung, in Anführungszeichen. Und wurde das eben auf allen möglichen Social-Media-Kanälen gepostet und dann kam die Star Trek Community zusammen und hat dann wirklich gespendet auch, und wenn es nur ein Dollar war. Und sehr, sehr schnell haben sie halt das Ziel von $10,000 erreicht gehabt und haben dann die GoFundMe-Kampagne halt nach kurzem Rücksprache mit der Ehefrau aufgemacht und gesagt, wer weiterspenden möchte, darf weiterspenden. Und dann waren sie auch sehr schnell schon bei $20,000. Und ab $20,000 musst du es wohl versteuern, ja. Und dann wurde dann da auch nochmal kurz Rücksprache gehalten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und mittlerweile sind sie bei $35,849 angelangt. Und, ja, das ist schon eine ganze Menge. Und ich weiß jetzt nicht, also es ist offiziell noch offen. Es wird, denke ich, auch noch einen Moment offen bleiben. Aber ich denke, das ist schon eine Wahnsinnssumme. Und ich finde das irgendwie herzerwärmend, dass dann irgendwie alle Star Trek-Fans aus aller Welt gesagt haben, okay, so als kleine Anteilnahme von meiner Seite aus, wenn du es denn kannst, natürlich auch, als kleines Zeichen, wie viel Freude mir das bereitet hat über die Jahre, gebe ich eine Kleinigkeit, ja. Und das fand ich einfach nett. Das finde ich eine schöne Geste.
Finde ich super. Das ist richtig. Also, die ist noch offen?
Ja, die ist noch offen. Wir können ja, also auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen oder wenn du jetzt auch einfach Aaron Eisenberg eingibst und dann eben GoFundMe, dann findest du das. Ich weiß nicht, ob Marcel verlinken will, keine Ahnung.
Werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
Ich hab's gefunden.
Noch eine kleine Randnotiz. Nock war nicht seine einzige Rolle im Star Trek-Universum. Es gab nämlich noch eine weitere in der Voyager-Episode Initiations, hat er diesen jungen, wie hießen die noch gleich, Kazon Carr gespielt auf diesem Planeten, das war auch er.
Das war am Anfang von Voyager, weil die Kazon kam ja erst am Anfang vor, genau.
Ja. Ja, also das war, wie gesagt, jetzt traurige Neuigkeiten, aber doch im Zuge dessen doch ein bisschen herzerwärmend zu sehen, wie die Community halt reagiert hat.
Ja, das ist einfach schön, dass Star Trek-Fandom auch sehr nett sein kann und sehr einfühlsam. Es ist ja teilweise nicht immer so, wir haben heute auf Twitter darüber geredet, aber dazu nachher vielleicht später.
Naja, ich denke, da können wir doch auch jetzt schon zukommen, oder?
Den Tweet, um den es an der Stelle geht, war von niemand geringeren als Alex Kurtzman, als er, weil er hat nämlich den Region Log 3 Trailer auf Twitter rausgehauen als erster.
Für Star Trek Discovery auf der New York Comic Con, also ich, das genau. Wissen die meisten, aber ich sag's nochmal dazu, ja.
Ja, genau.
Und da waren dann halt auch wieder ein paar Kommentare drunter, wo ich mir denke, so, ja.
Und ihr nennt euch Star Trek-Fans?
Engstirnige Gatekeeper, wo ich die Krise kriege.
Genau, also ich habe einen, also als ich zum Beispiel von, genau, und unter diesem Tweet, da war direkt einer, der so, you ruined Star Trek. Und ich habe den Typen dann geblockt und dann musste ich an diese wunderschöne, es gibt diesen wunderschönen GIF von Swear Trek mit Lorca, der dann so da steht und sagt, it only takes one tweet. Du get blocked. Und das hat also so einen schönen Kreis
aber ich weiß
wieder
auch,
gezogen.
Du weißt aber auch, warum das so lustig ist. Weil du kennst die Geschichte mit Shatner.
Ja, der hat, glaube ich, auch sowas irgendwie gesagt. Oder?
Na, Shatner, nein. Shatner hat, Isaac, wie heißt er denn? Jason Isaacs doch geblockt, nachdem der was gesagt hatte über Star Trek irgendwie. Der wurde irgendwas, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, was genau es gewesen ist, aber er hatte irgendwas zu Star Trek gesagt und Shatner hatte sich auf den Schlips getreten gefühlt und daraufhin hat Shatner ja ihn geblockt. Und deswegen ist das natürlich so extra lustig gewesen. Und das hat sich, das war das gewesen. Ich krieg's nicht mehr zusammen, was genau jetzt nochmal er gesagt hat, aber so war das.
Nein, damals, ist großartig. Das wusste ich.
Meine Damen
das
und Herren, Sie hören gerade live, wie Ellen Erdinger ein Trackgasm bekommt.
Stellt euch vor, Kirk blockt Lorca, Leute.
Ja, das war ja das gewesen, wo alle so amüsiert gewesen sind, ja.
Fantastisch, das macht das noch besser, weil ich habe einfach nur heute so gelacht, wo ich diesen Typen geblockt hatte und dann dachte ich an Lorca und dachte so, genau, ist auch aus Discovery, das war schon lustig genug. Und da hatte doch irgendwie, da hatten wir doch noch drunter jemanden Nettes unter dem Tweet, den du dann geschickt hast, wo du gesagt hast, so ja, das ist ja wegen Star Trek und Hoffnung und Utopie oder halt Positivität, hat jemand gesagt, dass es dem so sehr auf die Nerven gehen würde, wie The Orwell und Discovery so blöd verglichen
wird. Dass es immer so verglichen wird, ja.
Das ist so, ich finde das extrem ermüdend, weil ich weiß doch, es gab Zeiten, in denen wir sehr wenig gute Science-Fiction hatten, im Gegensatz zu jetzt. Und jetzt haben wir den Luxus, für verschiedene Geschmäcker verschiedene Serien zu haben. Und meins ist zum Beispiel Orwell überhaupt nicht, aber ich weiß, jeder Mensch, der sich dran erfreut, gönne ich das, sag ich, hey, hab deinen Spaß dran, weil das ist toll, dass wir damit gesegnet sind, so viel geiles Sci-Fi zu haben und es für alle irgendwo ein Plätzchen vorhanden ist. Und dafür mag ich aus ganz vielen Gründen, das könnte ich jetzt sogar länger ausführen, warum ich halt Discovery lieber mag als das, aber das würde zu lange dauern. Und sag ich, warum können wir einfach nicht anderen Leuten ihren Spaß lassen? Mir geht es auch beim Essen so, wenn Leute sagen so wie, Koriander, Rosenkohl, ist mir völlig egal, vielleicht esse ich das nicht, aber ich freue mich, wenn ich weiß, jemand anders isst das. Hauptsache, ich werde nicht gezwungen, etwas zu sehen oder zu essen oder zu hören, was mir nicht gefällt. Alles andere ist doch so, ja, oder?
Ja.
Leben und Leben.
Ja, natürlich. Das Pech ist nur gewesen, just mit Orwell, deswegen ist der Vergleich, denke ich, wird er immer wieder gemacht, auch, dass halt Orwell zeitgleich mit Discovery angefangen hat. Das ist das Problem und dass dann alle, die von Discovery enttäuscht waren, sich dann Orwell zugewendet haben und vielleicht hängen geblieben sind, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber deswegen kommt dieser Vergleich immer wieder, ja. Das ist alles nervtötend. Die ganzen Gatekeeper-Fanboys sind nervtötend, die ganzen Vergleiche sind nervtötend. Ach, was willst du machen? Also am besten die Kommentare nicht lesen, aber die werden halt die Dinge trotzdem in die Timeline reingespült, ja? Also, und wenn es ein Drüber-Kommentar ist oder aber ein Like oder sonst irgendwas.
Ja, ich weiß, das ist unheimlich nervig. Ja,
aber anstatt Kommentare zu lesen, kommentieren wir doch lieber selber.
Genau.
Also falls jemand rausfinden will, wann wir diese Sendung aufgezeichnet haben, müsst ihr jetzt nur in meinen Twitter-Feed gucken, da wo die ganzen Swear-Track-Retweets auftauchen.
Ja,
ich scroll gerade diesen, diesen, genau, ja, ich scroll so gerade diesen Twitter-Account durch und retweete irgendwie das fünfte Bild.
Ja, ja, also super.
Oder ihr guckt einfach, wenn euer Podcatcher das anzeigt, steht's auch in den Shownotes drin, es ist der 6. Oktober 2019.
Genau.
Ich meinte die Uhrzeit.
Ja.
21:10.
21:10, genau. Ja, aber das
war
ja
die
Track-FM-Zeitansage,
die Uhrzeit. Es ist 21:10.
Genau. Wer sich halt nur
sagen hat noch so eine Stimme, weißt du? Das ist dann so.
Ja, wie die männliche Computerstimme, weil das ist was, wie wir letztens bei, ich habe auch ein bisschen Disco weitergeguckt und was mir aufgefallen ist, bei Sektion
31. Bist du in den Schnittraum eingebrochen?
Nee, sondern ich habe einfach nur für mich weiter nochmal mein Rewatch okay. gemacht. Mein Rewatch weiter gemacht. Nee, wenn ich irgendwie, ja genau. Nee, aber tatsächlich habe ich ja geschaut und was mir aufgefallen ist, bei Section 31 ist die Computerstimme männlich. Die haben keine weibliche Computerstimme. Das dann wäre das quasi so die Ansage, ja genau, vom Computer. Genau.
Discovery. Wir haben einen Trailer bekommen, wo wir ein bisschen was sehen, wie es der Discovery in der Zukunft geht. Also wir wissen, es sind 930 Jahre ist es in die Zukunft gegangen. Dieser Sprung ist offiziell bestätigt. Und es fängt mal an, wie sich Michael aus dem Erdboden ausgräbt.
Genau, der Abstoßstelle des Roten Engels quasi, genau. Irgendwie ja. Es sieht sehr vulkanisch aus. Wir wissen ja, es wird ja sehr viel davon, wurde ja auf Island gedreht.
Ja, und was ich auch ganz spannend fand, dieser Anzug, der reflektiert ja teilweise auch. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre sie durchsichtig. Also wenn sie sich da so, also wenn das Licht sich so reflektiert, dann genau, und sie schält sich da halt raus. Also sie ist wohl gerade gelandet. Ja, also im Grunde ist es der Direktanschluss an das Ende der letzten Episode, die wir gesehen haben. Und ja, dann geht's los. Dann kriegen wir ganz viele verschiedene Episoden und Szenenausschnitte zu sehen.
Ja, genau. Also es fängt an. Also was ich ganz interessant fand, war Michael, also es sieht irgendwie aus wie so eine Rückblende, Vorblende, was auch immer. I spent a year searching for that domino that tipped over when we started all this, sagt sie. Und da siehst du halt eine Michael, die erstens so halblange Haare hat und dann viel längere Haare hat und sowohl Zeit vergangen ist und sie sitzt in so einem Raum, ist es ein Raumschiff, ist es ein Shuttle, der irgendwie auch ein bisschen wohnlich eingerichtet ist. Man sieht im Hintergrund so eine Art Sofa oder Bett und dann bei der ersten Einblendung kurz so ein bisschen Chaos auf der anderen Seite und bei der anderen ist es aufgeräumter. Also es wirkt wie so ein persönlicher Raum, in dem sie sitzt und irgendwie ein Logbuch einspricht.
Also es sieht so aus, als ob sie, bevor sie dann, wir wissen ja, letzte Episode besprochen, ja, ja, ich bin genau. Zeitlos. Och. Letzte Episode haben wir doch drüber gesprochen, dass es ja hieß, dass wir ja wissen, dass die nicht alle an einer gleichen Stelle landen. Und Michael scheint ja offensichtlich eben getrennt von dem Schiff beziehungsweise von der Crew zu landen. Und wenn es halt heißt, dass sie ein Jahr lang damit verbracht hat, eben den Beginn dieser ganzen Geschichte, ja, oder was auch immer, worüber sie jetzt eigentlich spricht oder auf jeden Fall den Beginn zu suchen von oder was auch immer sich da jetzt an Geschichte abspielt, wissen wir, dass sie wahrscheinlich mindestens ein Jahr lang von der Crew getrennt war, bevor die dann wieder zusammengekommen sind, denke ich mal.
Ja. Ja,
also mindestens ein Jahr, ja.
Ja, und da ändert sie sich quasi auch ihr Äußeres so ein bisschen. Und das
genau.
Ja, ein paar coole Hairstylings definitiv.
Ja, sieht ja. Großartig aus.
Wo man halt mal mehr von ihren Haaren sieht. Also ja. Sie hat ja sehr lange natürliche Haare.
Ja. Wenn ich, was? Moment, was? Die Schauspielerin meinst ja. du? Ja. Na, die Schauspielerin hat ganz, ganz kurze Haare. Hat
nee, das ist eher sowas, was und jetzt kann ich gern auch von Leuten, die das hören, korrigiert werden. Also was ich weiß mit Black Hair ist, dass eben auch sehr gerne Sachen eingeflochten werden und dass sich viele schwarze Frauen und Männer gerne eben und Menschen sich eben gerne also in ihre Haare, sagen wir mal, diese Braids oder wie das heißt, also ich könnte jetzt die Wörter falsch haben, sich also diese Frisuren einflechten lassen und damit also auch diese Extension-Effekt bekommen.
Richtig, du, aber halt in der Regel sind es entweder Extensions oder aber Perücken. Also Perücken, die Originalschauspielerin genau. Die Originalschauspielerin hat ganz kurzes Haar, soweit ich weiß.
Genau.
Und dann werden eben also alle Hairstylings, die wir gesehen haben, ich glaube, bis auf die, wo sie das mit Gel so viereckig zurecht gegelt hat,
das ist richtig,
sind alles genau. Perücken. Ja.
Sind alles genau so Extensions.
Und eben auch
Martin die Green, genau.
Genau, und jetzt eben auch die Zöpfe im Grunde, die sie trägt. Ich musste nur so schmunzeln, weil ich habe ja auch nicht so viel Ahnung von in Anführungszeichen Black Hair, weil das ist nochmal eine ganze Geschichte.
Ich habe fast gar keine Haare mehr auf dem Kopf, also von dem her.
Oh.
Ja, aber was ich so interessant fand, war, als wir dann eben diesen Trailer bekommen haben, ganz unabhängig von den ganzen tollen Dingen, die wir da für Star Trek gehabt haben, dass dann auf Twitter eine Diskussion losgegangen ist, also erstmal natürlich über die Hairstylings, wo ich denke, Leute, wenn wir jetzt hier einen männlichen Protagonisten hätten, dann würden wir jetzt hier nicht 3 Stunden über die Frisur reden. Ja,
ja,
also das war das
genau.
Erste, wo ich gedacht habe,
genau.
Hallo, da kam der kleine Feminist in mir durch, ja. Und das Zweite, was
es,
ich dann
es sind
aber
keine Turmfrisuren, damit ist alles in Ordnung.
Ja, gut, ja. Ist jetzt nicht am Hofe von Versailles, also.
Ja, aber bislang hatten wir in Star Trek ein paar oft diese Turm- und
Turmfrisur?
Turm- und Helmfrisuren
also
bei denen.
Meinst du? Ja, diese Helm-
Ach, du meinst diese Beehive-Frisuren? Ja, ja, das waren
ja,
halt.
Ja, gut, aber die hatten wir auch bei TNG, hatten wir sie. Janeway hatte sie zuerst.
Ja, gut, die hatte nur einen Dutt. Das ist aber keine
ja,
Turmfrisur.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass
ja, aber sie
Unterschied.
Dieser Dutt konnte teilweise in manchen anderen Serien ja auch ein bisschen kräftiger gestragen werden.
Gut, oder die Loxana Troy.
Oh, jetzt reden wir ja auch über Haare.
Ja, ja, nein, also deswegen ja, die Haarstylings nee, waren ja schon immer auch schwierig.
Ja,
in Star Trek.
Sci-Fi.
Herkese, haarig gut.
Haarig gut, genau. Das ist ein
also,
haariges
was
Thema.
Ich aber eigentlich sagen wollte, unabhängig von der Geschichte, war, dass ich es ganz spannend fand, dass dann eine relativ große Diskussion losgegangen ist, zumindest in dem Teil meiner Timeline, wo ich so gesehen hatte, über Repräsentation. Also das ist ja sowieso was für Discovery ganz spannend ist, weil wir da wirklich ganz viele verschiedene Charaktere haben, die ganz viele verschiedene Hintergründe haben und verschiedenen Rassen teilweise auch angehören, aber auch innerhalb der Menschen eben ganz viele verschiedene Menschen, also quasi gelb, grün, blau, rot gestreift, ja. Also da haben wir ja sehr viele verschiedene Charaktere, die auch wichtige Rollen spielen, die eben da repräsentieren, ja.
Und das ist ja auch der Grund, warum, denke ich, diese ganzen Man-Babys oder Fanboys da heulen, weil Discovery ist ein modernes Star Trek, das nicht aus der weißen, männlichen, heterosexuellen Perspektive gedreht ist, sondern aus einer multiperspektivischen, eher queeren oder feminin, weiblichen, schwarz, braunhäutig, people of color Perspektive gedreht wird, weil ja. Und
allein das, schon, dass die Hauptdarstellerin eine Hauptdarstellerin ist, geht vielen Fanboys, glaube ich, die da so dieses Gatekeeping betreiben, schon enorm gegen den Strich. Ganz unabhängig
es war
von der Hautfarbe.
Mit Cisco gab es schon ein bisschen, damals in den 90ern bei den ja. Amis, denke ich, schon etwas Beef. Und gerade mit den Haaren, weil wenn man weiß zum Beispiel, was Black Hair in der beruflich bedeutet, dass viele schwarze Leute wissen, dass wenn sie mit ihren natürlichen Krause auf die Arbeit gehen, gilt das als unprofessionell. Oder auch mit den Frisuren, also diese Zopffrisuren, wie Michael Burnham sie da trägt.
Ja, also das ist eine ganz schwierige Geschichte, gerade auch in Bezug auf Identität und so weiter. Da also bin ich auch weit davon weg, das alles genau zu wissen. Aber deswegen fand ich es so spannend, also ich unterbreche dich gerade, aber ich führe das noch zu Ende.
Genau.
Deswegen fand ich es so spannend, dass diese Diskussion auf Twitter sich genau darauf gestürzt hat und gesagt hat, kriegt Star Trek jetzt plötzlich vielleicht hin, mal richtiges, gutes, schwarzes Haar zu machen. Also so war wirklich das Zitat. Also Star Trek is able to give us good black hair, ja, so nach dem Motto. Und ich habe da nur so gesessen, ich dachte, was? ja, weil
genau.
Es natürlich so weit weg ist von dem, was ich selber halt kann. Dann, und darum, um diese Frisuren dann, die sie ja getragen hat, weil sie hat ja die Zöpfe und sie hat ja dann aber auch so ein Afro, ist ja
genau.
Auch, glaube ich, einmal dabei gewesen. Und da ging dann die Diskussion eben darum los, dass sie das so toll fanden, dass das eben in diesem Trailer mit drin war, weil das auch das was ist, super. Was sie, erstens mal, weil das was ist, was man in Star Trek so noch nie gesehen hat, glaube ich tatsächlich. Und zweitens, weil die irgendwie, die meisten dann wirklich gesagt haben, das waren also natürlich viele auch Frauen, die da getwittert haben, also schwarze Frauen vermutlich auch, die dann eben gesagt haben, dass sie das so toll fanden, dass sie sich da auch irgendwie so ein bisschen
ja, drin natürlich.
Finden. Und da dachte ich so, ach guck, ich meine, es ist ein 3-Minuten-Trailer, ja. Aber offensichtlich sind dann doch bestimmte Dinge drin, die die Leute dann immer noch irgendwie zu Diskussionen animieren, ja.
Vor allem, weil das hat man halt vorher nicht gehabt und du hast vorher, weil Discovery diesen anderen Blickwinkel hat, ist das für People of Color, aber ich sage jetzt auch mal für jetzt generell auch selbst White Women teilweise, endlich ein anderer Blickwinkel, endlich mal, also da gibt's da ich habe da bei meinem Rewatch so ein paar Themen aufgeschrieben, was da für in Discovery schon für Symbolik drin steckt von manchen Geschichten, die eher weibliche Perspektiven ansprechen, wenn man weiter drüber nachdenkt. Aber das wäre eine eigene Folge, über die man
redet. Ja, mit Sicherheit. Das können wir bestimmt auch irgendwann mal machen. Wir haben ja schon eine Liste mit, was wir alles gerne mal machen würden.
Genau.
Aber das ist was ich einfach auch sehr spannend finde, weil das was ist, was woran ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht hätte, weil es nicht in meiner Erfahrungswelt so vorkommt. Eben. Aber was ich sehr spannend finde, dass sowas dann plötzlich sowas auch, also solche Diskussionen dann kommen. Weil hättest du mich vorher gefragt, über was diskutiert wird, nachdem der Trailer halt gelaufen ist, hätte ich bestimmt nicht gesagt, Identität und Repräsentation und Haare.
Das ja. über Michaels Haare. Das Einzige, was mir aufgefallen ist mit Michaels Haaren, war auch in den ersten 3 bis 4 Folgen von Discovery in der ersten Staffel, hast du nämlich Michael gesehen, wie sie erst glatte, also geglättete Haare hatte, wie sie von Vulkan kam und immer noch mit auf der Shenzhou mit Prime Georgiou da war und da hatte sie noch diese geglätteten Haare, das sind quasi ja,
den typischen vulkanischen Topf.
Ja, genau. Genau, den vulkanischen
aber der Topf. Vulkanische Topf, der wurde dann zum menschlichen Viereck, weil die hat dann nur hochgegelt.
Ja, ja, nicht ganz. Da war schon sehr subtil, also von dem, was ich erkannt habe, interessant, weil du hast, glaube ich, sozusagen auch mit dieser Kultur, mit den Vulkaniern, aber auch wenn man das auf die menschliche Gesellschaft heute übersetzt, hast du es, dass schwarze People of Color hingehen und ihre Haare glätten, um professionell zu sein, um in ihrem Job zu wirken. Und das hast du genauso gehabt. Und dann ist Michael Burnham ja wegen Mutiny, Meuterei verurteilt worden. Und dann hast du sie in diesem Gefangenentransport, wo sie ihre Naturkrause wieder trägt. Wie sie da so total genervt mit diesen anderen Gefangenen da sitzt und dann von der Discovery quasi eingesammelt wird. Und seitdem trägt sie also mit den verschiedenen Stylings, die sie so hat, ihre Haare Natur. Das fand ich halt also so ganz kleine Nebensache, aber die ist mir aufgefallen. Also das fand ich total cool. Und jetzt machen sie halt weiter.
Ja, und ich würde tatsächlich den Machern oder wer auch immer da im Make-up und im Kostüm oder im Hair-Department sitzt, ich würde denen tatsächlich auch unterstellen, dass das Absicht ist.
Natürlich ist das Absicht, das ist große Absicht und ich feiere das ab, ich finde das großartig. Und ich freue mich, dass es halt, also ich kriege das aus dem Star Trek, aber auch Star Wars-Fandom mit, wie gerade Black Women of Color sich freuen, endlich mehr Repräsentation zu kriegen, also für verschiedene Sachen. Und es da auf Star Wars-Seite gibt es noch ganz große Kampagnen mit Star Wars Representation Matters und so. Und da habe ich das Gefühl, dass bei Star Trek gerade ein bisschen noch mehr gemacht wird, aber bei Star Wars wollen sie gerade, holen sie sehr viel nach, weil sie sehr viel in den Romanen, da gibt's eine sehr coole Black Woman of Color auf der imperialen Seite, die Frau Sloan. Die ist sehr cool. Ja, aber da muss man sich in Star Wars auskennen. Genau.
Also das war jetzt ein ganz, ganz großer Bogen.
Ja, Sektion 31, ich weiß.
Nein, auch, ich meinte auch so generell mit Haaren und so, also ja. Apropos Trailer.
Ja, Haare, genau. Wir hatten Michaels Haare, genau. Weil das war halt, ich fand das halt schön, die haben das einerseits für die Repräsentation genutzt, um das zu zeigen, wie sie, was halt mit ihr ist und halt natürlich auch um das Vergehen der Zeit damit auch zu zeigen, dass du in dem Trailer einfach ganz kurz sehen kannst, da vergeht Zeit. Genau. Und dann, was habe ich dann noch weiter aufgeschrieben? Genau, dann siehst du
wir noch haben dann
kurze,
Schnitt?
Im Schnitt, da siehst du, wie das sieht aus wie Dorians, also die mit neu aussehenden Waffen auf Michael und diesen, gibt ja diesen neuen Charakter, der Book heißt der. Es ist ja wohl sein Spitzname, der volle Name irgendwas Booker ist der Charakter. Und die werden wohl irgendwie angegriffen und da siehst halt diese 4 bis 5 Andorianer, die mit so neu aussehenden Waffen auf die schießen. Und dann ganz kurz, dann siehst du, okay, Andorianer gibt's noch in dieser Zukunft und dann Schnitt dazu, wie eben Book und Michael über eine moosige Landschaft laufen und ja, er ihr sagt Island. So Island eben, das sieht sie, ist es wunderschön und er sagt halt so, ja, sagt halt, ja, du scheinst ja wohl noch Geister zu sehen und verweist also
ja, darauf, oder du scheinst noch an Geister zu glauben.
Genau, Geister ja. zu glauben, genau, believe in ghosts und ja, meint halt ihr Sternflottenabzeichen, das halt sie auf der Brust noch trägt. Sie guckt ihn schon ganz kritisch an, so, hey, was willst du denn?
Und das ist natürlich aber ein sehr, sehr schöner Kommentar, weil wenn er sagt, du glaubst ja wohl noch an Geister, das heißt, dieses Sternflottenabzeichen, also das scheint ihm was zu sagen, also er hat das Symbol wohl schon mal gesehen und zu diesem Zeitpunkt scheint ja aber wohl das eine Organisation zu sein oder da scheint irgendwas mit zu sein. Also weil wenn er von Geistern spricht, dann ist es ja was es vielleicht nicht mehr gibt und oder wo vielleicht nur noch der Ruf durch die Galaxis geistert oder vielleicht ist es was nicht mehr im öffentlichen Raum oder im Licht, im Tageslicht operiert. Man weiß es nicht. Also aber dieser
Dunkeln operiert.
Zum Beispiel, ja.
Genau.
Aber also im Hintergrund. Oder vielleicht ist es auch irgendwas, was einen Ruf hat wie Donnerhall, aber was es nicht mehr gibt und wo sich vielleicht Leute dran festhalten und sagen, wir möchten versuchen, einen bestimmten Kodex zu folgen, den es aber nicht mehr gibt. Also das impliziert ja alles dieser eine Satz, ja. Das ist ja wirklich nur so ein kleiner Satz, während die da durch die Landschaft stapsen und ich finde, der öffnet schon so viel, was in der Geschichte sein könnte.
Ja, ein paar Sekunden später wird das ja auch nochmal irgendwie aufgegriffen, wobei mir da der Inhalt nicht ganz klar war, aber...
Ja, da können wir gleich da hingehen und dann, genau, weil das halt mit dem Geist ist halt, wie Dunderklumpen du richtig sagst, das ist halt irgendetwas, das mal da war, immer noch irgendwie existiert oder nicht
und
existiert.
Und weil er kennt das Symbol ja auch, also es muss irgendwie mal was Wichtiges gewesen sein, und ja.
Etwas, das vielleicht auch wiederkommen könnte, das ist ja schon so, weiß man ja nicht. Und dann sieht man ganz kurz Saru und Tilly in... was ich jetzt da genannt habe, Zivilkleidung, weil sie tragen also ihre Starfleet-Uniform da gerade.
Die tragen alle total die allergeilsten Pullover. Ich möchte bitte eine Star Trek Discovery Pullover Collection für mich. Ja. Nur für mich. Ja, ich möchte die alle tragen. Ich finde besonders, was Saru trägt, diesen Wollmantel, diesen langen
das
da, dieses
großartig.
Das hätte
aus.
Ich gerne bitte als Wollmantel für den Winter. Ich finde, das
dann
sieht super aus.
Dann möchte ich jetzt eine Minute, also ganz kurz einfach sagen, also das Kostüm wird von einer großartigen Lady namens Gersha Phillips verantwortet, die ja von Anfang an mega geile Kostüme hat. Ja. Und dann möchte ich sagen, wenn du diese Sachen haben willst, möchte ich gerne, ich habe einen Artikel dazu gelesen, und zwar, es war ja Staffel 2, hast du das ja gesehen? Ja, jetzt fange ich wieder damit an. Ja, und zwar
du möchtest
Section
die 31. 31
ja.
Niederkluft haben, die nehme ich auch. Kein Problem.
Ja, und zwar hat sie nämlich gesagt, das war nämlich sehr spannend, weil das sagt doch was über Section 31 aus. Sie hat nämlich gesagt, die Klamotten, die sie über Section 31 tragen, die ganzen Leute, hat sie gesagt, das ist eine Art Leder-Streetwear. Also alle haben irgendwie zwar diese grundsätzlich ähnliches Aussehen, aber passen es an ihre persönlichen Vorlieben oder Figur oder wie auch immer an. Und ja, die Sachen von Georgiou sehen fantastisch aus. Also so immer wieder geil.
Ich finde es ganz lustig und ich weiß, den Exkurs sollten wir jetzt kurz mal zu Ende bringen. Das mache ich jetzt auch. Ich will nur sagen, dass ich es auch spannend finde, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ja auch Kleidung repräsentiert in gewissem Sinne, auch die verschiedenen Figuren repräsentiert. Dass wir hier, wenn die zivile Sachen tragen, sieht man ganz, ganz viel, tatsächlich viel Wolle und viel weiches Material. Also nichts, was irgendwie hart ist oder sehr streng geschnitten oder uniformmäßig, was ja dann so Starfleet-Uniform und Rang und Autorität naheliegt, sondern wirklich weiche Materialien, weiche Dinge, die fließen, die hängen. Also es klingt jetzt ein bisschen blöd vielleicht, aber ich finde, das führt auch dazu, dass man eben einen anderen Eindruck von den Figuren kriegt und eben auch tatsächlich dieses Zivile nochmal bekräftigt wird in irgendeiner Form.
Ja, genau.
Das nimmt man so mit.
Man hat zum Beispiel auch Figuren, sage ich jetzt auch mal, was Körperproportionen betrifft, ist zum Beispiel, wenn du dir Tilly anschaust, schau dir mal Tillys Figur an. Die ist alles
natürlich
andere
super.
Eben.
eine ganz wirklich nicht klassisch vertretliche Frau. Wir machen einen Podcast. Also ja, Arnie, wir machen eine eigene Folge.
Noch eine eigene Folge.
Glaube ich. Marcel und Tiefe, es tut uns echt leid. Aber das ist, aber genau, das ist ja, halt
warum?
Aber ziemlich aufgeschrieben, weil das, ich weiß nicht, ob das was ist, was euch irgendwie gerade so ein bisschen so, ihr wollt unbedingt über den Trailer reden und Elle und ich, wir nerden hier gerade mit unseren anderen Dingen.
Wir sitzen hier bequem auf der Couch und hören einfach
okay. Ja, so, wie die Fams und Frauen darüber reden, genau. Nee, aber das war für mich zum Beispiel, als ich in einer Folge gesehen habe, wie Tilly am Krankenbett, glaube ich, das war in der ersten Staffel Discovery, man sah sie von der Seite, ich hatte kurz irgendwie Pause gemacht, weil ich irgendwie was zu essen geholt habe und da habe ich dieses gesehen und ich sah so, ja, so sehe ich von der Seite aus ungefähr. Und ich hatte früher immer so in den 90ern ich habe immer Kiras Figur so bewundert, weil die hat die großartige Figur, ne, DS9. Aber es waren natürlich immer diese sehr schlanken, sehr wunderschönen, normschön quasi.
Genau, ja.
Diese Normschönheit, Hollywood-Figuren. Und dann siehst du halt die Tilly, die Mary Wiseman, die da steht mit dieser völlig normalen Durchschnittsfigur, aber trotzdem diese enge Starfleet-Uniform trägt, trotzdem fantastisch aussieht und dass eben diese Repräsentation wieder dabei ist. Und ich denke so, ja, ich habe ungefähr auch dieselbe Figur wie Tilly. Und ich so, ja, super. Oder wie sie dann als Captain Killy, weißt du, so diese mega geile Outfit anhatte. Und das
übrigens
nicht so,
da auch wieder, weil rotes Haar ist ja eh immer sehr schwierig. Auch ja. Da übrigens kommen wir, aber schlagen wir den Bogen auch wieder zurück zu Haaren, weil die hat ja auch diese krassen Locken. Aber im als Autoritätsperson, die dann da als Captain Killy quasi sitzt, hat sie geglättet. Das da geglättet. Ja.
Geglättet, aber ja. Halt so diese Zacken mit drin.
Ja,
das
natürlich.
Ist blonder geworden und nicht genau, weil rote Haare genauso wie Black Hair gerne reglementiert werden, weil es quasi, man könnte sagen, eben so unter weißen Personen eben so eine non-konform, also so eine Haarfarbenminderheit ist quasi.
Ja, ist es und, ja auch. Sind ja im Prinzip eben, die weißesten der Weißen.
Ja, aber ich glaube,
Weißen.
Das Stigma ist größer im Angloamerikanisch oder ist größer,
Ginger
das Stigma ist größer in den englischsprachigen Ländern als jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, würde ich behaupten.
Geht so, also ja. Man kriegt zum Beispiel mit, überhören sagen, dass ich über Rothaarige lustig
ja, oder auch halt einfach über Filme und Serien natürlich.
Aber
ja.
Aktuell, also ich muss sagen, wenn ich an meine Schulzeit zurück denke, wurden Rothaarige nicht unbedingt so gehänselt. Es war zwar irgendwie,
das meine ich ja.
Man kannte den Trope, also mit Ginger Hair, aber das war so die Rothaarigen, die ich kannte an der Schule, die haben teilweise mich mehr gemobbt, als dass sie für ihre Haare gemobbt worden sind, teilweise. Genau. Genau, da waren wir also bei den Klamotten. Ja, genau, also das ist etwas, was halt einfach Discovery auch so gut macht, sind eben diese
optischen
Repräsentationen.
Genau, ja. Und also wirklich auch sehr, sehr gute Kostüme. Die einzigen Kostüme, die ich nicht mochte, waren die Klingonen, aber das ist eine andere Kategorie. Die weiblichen Klingonen. Da reden wir.
Einheit.
Ich fand die, ja, da werden wir nicht zusammenkommen. Ich fand die, später dann als in der zweiten Staffel, als sie dann da hier Mutter war, ja, und da sind ihr so Kleider verpasst worden und ich fand die unheimlich techy und dann viel so, ich fand die sehr, sehr, ich fand die fürchterlich.
Das war Rebelda als Kanzlerin.
Ja, das fand ich ganz fürchterlich, dieses viel so Glitzer, also in Anführungszeichen Glitzerkram oder so, also ach, ich weiß nicht, ach nee.
Erinnerst du dich noch an
ja,
das
eben,
Kleid?
Dieses
das
Metall,
rote Kleid?
So, oh,
das rote Kleid von Dex?
Und dann diese
Das rote Kleid von Dex?
Sowieso, oh Gott, ja, vergiss das. Aber wenn wir über Fashion wir müssen mal eine Folge machen, Fashion in Star Trek und dann reden wir mal bitte über die Outfits von Bashir, weil der hatte die schlimmsten Outfits ever, inklusive hier seinem komischen Ballspielanzug, den er da getragen hat.
Da muss ich wieder gucken. Ja. Bashirs Outfit.
Und wir haben ja auch noch TNG, also ich meine Picards Freizeitklamotten.
Oh mein Gott.
Da hier.
Auf Reiter. Oh mein Gott,
oder wie hat genau.
dieser Ausschnitt, oh mein Gott.
Angel
ja,
One?
Bitte? Ja, das ist...
Angel One heißt die.
Angel
Schreibe.
One, ja. Oh, ja.
Also,
dieser Planet mit, den die Frauen beherrschen und wo die Männer irgendwie alle Ausschnitt bis zum Bauchnabel tragen müssen.
Aber es ist so schrecklich gemacht, ich würde es so anders machen.
Aber es ist so geil.
Ja,
Weil du halt auf der anderen Seite einfach sehen musst, es ist halt einfach dieses, wir switchen einfach mal die tatsächlichen Gegebenheiten und überdrehen es damit auf 180.
Aber vor allem merkt man
oder
bei
zeigen,
diesem
wie kaputt
Angel
wir kaputt sind.
Bei
genau.
Genau, bei Angel Mon merkst du halt noch, weil damals bei TNG in der Zeit war ja tatsächlich, also wenn du jetzt dieser Blickwinkel, aus dem eine Serie gedreht wird, war ja noch dieser weiße männliche Blickwinkel. Also war deren Referenzpunkt dieses, was finden wir an quasi den Weibern geil und das drehen wir mal um und machen das mal auf den Riker drauf. Haha,
ja,
das ist
Grunde,
voll lustig.
Genau,
aber
im
ist
Grunde
nicht ernst
ist es nichts
gemeint.
Anderes.
Es
ja.
ist kein
ja.
ernst gemeinter, lechzender Blick.
Nee, es ist halt eben nicht. Genau die, aber es ist halt auf der anderen Seite eben schon auch wieder die Konnotation auf, guckt euch mal an, wenn wir das, was wir mit den Frauen machen, mit den Männern machen würden,
natürlich.
Das wäre doch genau völlig Banane, warum machen wir es eigentlich mit den Frauen?
Ja, genau. Aber es ist trotzdem noch aus diesem Blickwinkel und du kriegst in Discovery, es wird zwar natürlich viel feinfühliger gezeigt, aber du hast jetzt ohne jetzt viel jetzt Sexualisierung mit Haut oder Kleidung, werden männliche Figuren auf verschiedener Art sexualisiert oder halt angeschaut, also gazed males anstatt male gaze. Da müssen wir auch mal in einer anderen Folge drüber reden. Da habe ich einiges dazu zu erzählen. Oh, ich sag nur Ash Tyler zum Beispiel und ein paar andere oder auch wie die Captains schon allein, die da vorkommen. Das ist ganz eigene Geschichte. Und dann die Queerness,
ich
seh
schon,
die
wir könnten unsere die drei Monate, die wir jetzt noch knapp haben, bis Picard anläuft, könnten wir auch noch
drei Jahre Themen für 3 Jahre.
Aber die 3 Monate könnten wir auch schon ziemlich voll stopfen, wenn wir Zeit dafür finden würden zu Podcasts.
Da könnten wir das, also wir könnten auf
aber
jeden Fall schon
also
Fashion and Track und
Fashion Do's and Fashion Don'ts, genau
die Fashion Trends aus Star Trek, die man dann so übernehmen kann fürs, weil ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, was du Dunderklumpen oder eher Marcel und TJ, es gibt ja Cosplay und kennt ihr Casual Cosplay, wisst ihr, was das ist?
Nee, ich kenne Cosplay, kenn ich, aber Casual Cosplay kenne ich.
Casual Cosplay ist etwas, was ich in meinem Alltag auch gerne mache. Das bedeutet,
okay,
man
dann
zieht,
weiß ich, dann kenne ich Casual Cosplay.
Casual Cosplay ist quasi so Übernehmen von, sei es einfach nur Farben oder gewissen so herabreduzierten Elementen, die quasi an eine Figur erinnern. Sei es einfach nur Materialien, Farben und so weiter. Und ich liebe zum Beispiel diese Section 31 Sachen, weil das ist schon Casual Cosplay ready meistens. Das sind Sachen, die kannst du zwar noch ein bisschen runterziehen, aber wenn du so ein modisches Lederoutfit trägst, zack, bist du schon Section 31, Bitch.
Deck dir noch ein schwarzes Star Trek Badge an und das versteht
genau,
sogar
und
fast
es ist
jeder.
Dann, und das ist dann der Komplett, also da könnte ich, dieses Jahr fahre ich leider nicht auf den Kongress aus Gründen, das ist sehr schade, hoffentlich wieder nächstes Jahr, aber das genau, du könntest über so eine Nerd-Veranstaltung laufen und würden alle Bescheid wissen, auch schon mal wie die Torte wieder mit ihrem Section 31. Wenn sie gerade mal nicht wieder einen Sith Lord markiert. So.
mit ihm, die Torte wieder mit ihrem Lederfetisch.
Genau. Oh, girl.
Gut, bevor wir jetzt in den Explicit-Content abdriften, kommen wir...
Also kommen wir zurück zum Geist, ja?
Zum Geist der Föderation.
Genau, und was man da dann halt auch sieht, dann kurz danach... ist etwas, was so ein bisschen aussieht wie die Flagge der Föderation, die wir kennen, nur
mit ein paar weniger Sternen, oder?
Mit ein paar sehr viel weniger Sternen.
Sternen, genau. Also ich habe hier, wir haben so ein internes Dokument, da habe ich das so gegenübergestellt, weil du siehst irgendwie, Burnham und Book kommen irgendwie in ein Büro wohl, this office. Oder halt, mit Office könnte er das Büro, aber auch seine Stellung nein. Der ist also als begegnen sie einem Mann. Und dieser Mann sitzt halt in diesem Büro oder in diesen Räumlichkeiten und sagt entweder auf diesem Posten oder in diesem Büro, hier, also ich habe das Zitat sogar aufgeschrieben, I watch this office every day, believing my hope was not in vain. Und dann rollt die Fahne aus an so einer Säule, diese blaue Fahne, und da sieht man also eine Föderationsflagge, der Kranz drumherum sieht etwas anders aus und
es sind erheblich weniger Sterne auf dem auf der Flagge,
du siehst,
also eigentlich nur noch 6.
6. Von du siehst zwei größere und vier kleinere. Und auf der ursprünglichen, also klassischen Föderationsflagge siehst du quasi drei große, so stilisierte Sterne und dann ganz viele Punkte, die so ein bisschen aussehen wie einem Ausschnitt aus der Milchstraße.
Also auf der anderen Seite könnte man es aber im ersten Moment auch erstmal so sehen, dass es einfach nur ein reduziertes Logo ist, weil halt eben auch der Kranz minimalisiert ist. Genau, reduziert.
Aber ich denke,
wobei
schon.
Also die Flagge lehnt sich ja wohl auch eben an die, also so ein bisschen an die US-amerikanische Flagge an, wo die Sterne eben auch Staaten repräsentieren.
Die UN.
Und so bin ich davon ausgegangen.
Nicht mehr an die UN-Flagge.
Die UN-Flagge
okay,
ist
dann,
mehr.
Okay, gut. Dann lasse ich mich korrigieren, aber auf jeden Fall bin ich davon ausgegangen, dass jeder Stern tatsächlich auch eine Welt repräsentiert,
das
die eben in der Föderation mit drin ist.
Das könnte schon sein. Also ich denke, dass jetzt diese 6 Sterne, weil es schon so reduziert ist, schon, denke ich, so symbolisch, dass man weiß, dass es in dem Fall wieder mal 6 Welten vielleicht heißt oder was auch immer
ja,
das gibt.
Davon bin ich ausgegangen.
Ja, oder 6 Rassen, aber selbst dann.
Ja, das sind ja 6 Welten genau. Im Grunde, ja.
Naja, die Menschen genau. Sind in
verstreut.
Ja, aber
genau,
ich rede jetzt vom Heimatplaneten.
Viele Welten.
Ja, ja, aber ich meinte jetzt also immer den Heimatplaneten. Das heißt, ein Stern repräsentiert eben die Erde zum
ja,
Beispiel.
Okay.
Und ich habe übrigens mal nachgeschaut, um was die Sterne denn, ob es denn eine Auflistung gibt, ob es tatsächlich eine Zuordnung gibt. Also welcher Stern auf der Flagge, wie wir sie hier halt jetzt kennen, welcher Stern was bedeutet. Und da gab es verschiedene Zuordnungen nur für die 3 großen Sterne.
Ja.
Und da konnten die sich aber nicht einig werden. Also ob das jetzt eben Erde, Vulkan und Kronos ist oder eben
Kronos
Erde,
nicht.
Vulkan.
Kronos passt ja nicht.
Kronos garantiert, wenn dann eher Andor oder Teller.
Naja, Klingonen ist doch Kronos,
ja, ja,
oder? Aber nicht in der Föderation.
Ja, ja, na, das weiß ich schon, aber am Anfang, ganz am Anfang, war tatsächlich die erste Ordnung, die es gab, und zwar im Book-Can, tatsächlich die 3. Und dann später hat man aber gesagt irgendwie, weil das ja eben nicht geht mit den Klingonen, und dann später hat man gesagt, Erde, Vulkan und irgendwie,
Andor oder so.
Ah, ja, Andor oder Tellerian oder so.
Teller, genau.
Teller
ja,
heißt der.
Aber, danke. Aber, also im Grunde war es dann aber so, dass sie sich nicht einig werden konnten. Das heißt, im Kennen sind die Sterne nicht zugeordnet. Aber ich gehe mal davon aus, dass einer der großen Sterne auf jeden Fall die Erde ist. Also.
Ja, natürlich. Was denn sonst? Es ist ja, ja, eine Geschichte von Menschen für Menschen.
Ja, genau. Und halten wir fest, als man das designt hat, wird man sich nicht genau gedacht haben, welcher Stern welcher ist. Man hat halt einfach nur so, oh ja, ein paar größere, ein paar kleinere und
nicht zu gleichmäßig verteilt.
Genau.
Es war wahrscheinlich eine grafische
cool
Entscheidung.
Ja.
Es war wahrscheinlich eine grafische Entscheidung und es wurde quasi nicht, also in der, weil wenn man eine Fahne oder ein Wappen beschreibt, ist, dann nennt man das ist jetzt ein lustiges Wort, bitte. Jetzt könnt ihr pubertären Humor holen und zwar, die Beschreibung eines Wappens heißt blasonieren. Ja, es klingt sehr lustig.
Ja.
Und man könnte
nee,
jetzt zum Beispiel.
Der ist selbst für mich jetzt zu flach.
Ja, aber es ist, das ist tatsächlich aber das der Fachbegriff dafür.
Ja. Ja, und die Beschreibungssprache nennt sich Heraldik.
Heraldik, genau. Und diese Heraldik dieser Flagge, also wenn man das dann blasoniert, dann könnte man sagen, dass als sie das erstellt haben, waren es jetzt Leute jetzt nicht groß heraldisch sozusagen versierte Leute, sondern eher grafisch versierte Leute, die gesagt haben, oh, das sieht aus wie ein Ausschnitt aus der Milchstraße, sieht gut aus, versteht jeder. Reicht. Und jetzt bei Discovery ist zum Beispiel das was du auch, können wir vorgreifen, Picard ist das Thema ja irgendwie auch wichtig, ist viel mehr aufgeladen als damals, als in den 60er Jahren Star Trek anfing, war die Föderation halt einfach die Organisation, zu der das gehört, für diese Utopie. Heutzutage mit der ganzen Geschichte der Serie und den ganzen Kontexten heutzutage ist das Ganze viel mehr aufgeladen und ich denke daher, dass diese neue Flagge tatsächlich auch blasonierbar ist. Würde ich mich nicht wundern.
Also
ja,
was es natürlich nahelegt, was es natürlich nahelegt und das, ich denke, und es ist tatsächlich auch genauso gemeint eben, ist, dass man sieht, die Föderation ist geschrumpft, es umfasst eben nicht mehr so viele Welten, Rassen, wie auch immer. Ich gehe jetzt mal von Welten aus und jetzt könnte man spekulieren. Also ich meine, die Erde wird dabei sein, wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit Trill, da werden, also wie heißt denn der Heimatplanet? Trill, oder? Von den
Trill,
ja.
Trill.
Ja.
Jetzt hast du vorweg
also Trill, genau. Und ich denke auch, und da werden wir jetzt auch im Laufe eben dieses Trailers ja ja auch noch ein paar andere Rassen zu Gesicht kriegen. Und ja, da kann man sich dann halt fragen, wer auch noch dazu gehört. Ja.
Genau.
Also der Trailer hat ja insgesamt nur 70 Sekunden und das ist halt schon ziemlich
krass. Da haben sie so viel reingepackt. Also, ja.
Die Andorianer haben wir schon gesehen, aber sind sie Freund oder?
Das wissen wir ja noch nicht.
Es wirkt ein bisschen so, als könnten sie auch gerade
Feind sein.
Also zumindest mal die Menschen angreifen, denen sie da gegenüberstehen.
Obwohl, muss ich sagen, man sieht später so eine Gruppe an, das sind Andorianer, Morn, aber sind da nicht auch ein, zwei Menschen dabei in dieser Gruppe? Da habe ich nämlich auch
ich
Menschen.
Ich weiß es gerade nicht, da müsste ich nochmal gucken. Aber es waren auf jeden Fall dabei Andoriane, Lorianer und Cardassianer.
Genau, und Lorianer sind dieselbe Spezies, zu der unser lieber Freund Morn gehört. Das ist der
von
der DS9, ständig
genau.
In Quarks Bar sitzt und angeblich alle voll quatscht, aber man von ihm sonst keinen Ton hört.
Genau.
Und
auch
ein
wunderbarer Charakter.
Wo mir die Kinnlade runterging, war die Szene, also kurz nachdem man also diese Flagge sieht, sieht man quasi eine Höhle und mit Pools, da weiß man, oh, Trill, und dann sieht man also so einen Guardian und sogar also auch so eingeblendet, drei Trill in so roten Klamotten und was natürlich auf Reddit natürlich dann heiß die Runde ging und ich selber sage, hoffe, es wäre echt geil, was ist, wenn Dex noch lebt? Weil die Erinnerung von Dex.
Der Dex,
also zumindest nicht der Host, aber der.
Nee, der Symbiont.
Genau, richtig, der wird mit Sicherheit noch leben, denke ich mal.
Ja, weil.
Ja, auch die Symbionten können sterben, aber ja.
Die Symbionten?
Ja, aber ich denke auch, dass der noch am Leben ist. Ich habe gerade nochmal geguckt, wegen der Rassen, ein Mensch ist auch mit auf dem Bild dabei. Also zumindest jemand, der aussieht wie ein Mensch. Man weiß ja nicht, ich sehe die Ohren nicht genau und so, aber könnte vielleicht auch
bajoranisch sein, wenn man die Nase nicht richtig sieht, weiß man ja nicht. Aber ansonsten, genau, Trill sind dabei und es scheint so zu sein, dass die Trill irgendwie auch für die Disco-Crew vielleicht wichtig oder ein wichtiger Bezugspunkt sein werden. Vor allem Trill sind ja die eben mit ihren Symbionten, die lebendigste Erinnerungskultur haben, die natürlich deswegen, denke ich, in storymäßig ein ziemlich interessanter Anknüpfung sein. Und was ich spannend fand, ist, dass man gesehen hat, wie irgendjemand, ich glaube, das war nicht Michael, sondern man sieht ja drei Trill und eine von denen ist eine schwarze Frau, denke ich, so wie es dieser Kürze aussah, die dann in einem dieser Becken liegt, wo die Symbionten drin sind. Die
Ach so,
Erinnerung,
nee, da habe ich rangezoomt. Ich weiß nicht, ob sie schwarz war, aber ich glaube, dass die Figur, die da in diesem Trillbecken liegt, nee, und wahrscheinlich
nicht Michael.
Nein, ist nicht Michael. Nein, definitiv nicht. Aber
das
die
ist
Figur,
diese
die
Trillfrau,
da,
die du siehst.
Ja, genau. Und vermutlich, also ich denke mal, die wird dann in dem Moment mit einem Symbionten, mit einem Symbionten vereinigt.
Genau.
Das haben wir auch schon gesehen mit
vereinigt
mit
weiß ich nicht. Vereinigt glaube ich nicht, sondern die Jizya, die hatte doch, wo es irgendwie darum geht, dass einer ihrer früheren darum ging mit dieser Mordgeschichte. Und dann ist sie quasi mit, dass es irgendwelche Probleme mit ihr gab, auch gesundheitlich, und da ist sie ja nach Trill zurückgegangen und glaub Bashir und Sisko sind ja mit ihr mit. Und sie ist auch zu den Guardians hingegangen und hat sich in eine dieser Becken, ist sie reingegangen, um quasi mit den anderen Symbionten, damit ihr Symbiont mit den anderen Symbionten kommunizieren konnte.
Es kann auch sein, dass
was auch
okay,
immer.
Vielleicht
und ich
war,
glaube,
ja.
Es war das, was wir auch quasi schon in Deep Space Nine gesehen haben. Mhm. Und ich denke ich so, das könnte da interessant sein, dass irgendein Trill, vielleicht ist das einer der zu der Zeit aktiven Deckswirte. Wer weiß es, das wäre großartig.
Also es wäre natürlich ein schöner Anknüpfungspunkt, weil man dann natürlich ein Zeugnis aus erster Hand hätte von jemandem, der zu dem Zeitpunkt halt gelebt hat.
Eben. Und stell dir vor, die würde dann hingehen und noch was von Benjamin erzählen.
Unabhängig davon, ob es Dex ist oder nicht, was natürlich schon toll wäre. Aber es ist schon ein sehr smarter, es ist ein smarter Kniff, hier einen Anknüpfungspunkt zu haben zur Kennenzeit quasi, um diese 930 Jahre zu überbrücken. Also das ist natürlich schon klug.
Und ich merke generell, das hast du schon vorher gehabt, also ich sag ja immer, schönes Track-Pairing ist, wenn man DS9 und Disco zusammenguckt. Und da du jetzt hier so einige DS9-Rassen wieder zurückbekommst, wird das DS9-Feeling noch viel größer. Da freue ich mich total drauf.
Ja, das stimmt.
Das wird fantastisch.
Später sieht man, später gibt es Auszüge, kurze Bilder von der Discovery. Und es gibt ein Bild, da sitzt sieht aus wie eine junge Frau in Uniform, die sitzt in der Jeffreys-Röhre und repariert gerade was. Und die, ich glaube, das ist die, die im Becken liegt. Ich glaube, das ist die gleiche Figur. Ich habe rangezoomt, es könnte hinkommen. Doch, ich glaube schon.
Also ich glaube eher was anderes. Und zwar, du siehst du siehst dann diese drei Trill, die eingeblendet werden. Ein Mann vorne, eine Frau in der Mitte und noch ein Mann. Und ich glaube, das ist diese Frau in der Mitte.
Ich habe das Bild gerade nicht vor Augen. Warte.
Und die andere Person, denke ich...
Kurze Schnitte.
Ja, das
also
ist
das
mega.
Ding ist, wieder dieses also Frame die beiden Frame Frauen tragen halt kurzes Haar und das kann theoretisch, also sehen die sich wahrscheinlich auch nur in der Silhouette vielleicht nur ähnlich, ja. Aber ich hätte gedacht, als ich das erste Mal gesehen habe und als ich dann später auch nochmal gezoomt habe, fand ich, diese Figur, die da im Becken lag, sah genauso aus wie die Figur
sah
in der Jeffreys-Röhre.
Afro, das sah aus wie Black Hair so ein bisschen, wie diese Frau in der Mitte hatte, diese, egal, wir werden es ja sehen. Ja. Wir werden es ja hinterher sehen. Und wir kriegen ja auch einen sehr, sehr schönen Monolog von Saru. Den habe ich auch aufgeschrieben. Dieses "This ship bears the name Discovery. She has carried us into the future. And it will be our privilege to make the future bright." Und dann sieht man genau Saru in seinem schönen Outfit auf der Brücke stehen. Und so, Saru halt. So toll wie
es switcht aber auch immer wieder zwischen verschiedenen Zeiten hin und her, denn man sieht ja die Leute in Uni, also den Cast in Uniform mal, dann sieht man sie mal mit der einen Frisur, mit der anderen Frisur, dann sieht man sie mal in Zivilkleidung. Also das ist schon ein bisschen verwirrend oder absichtlich natürlich verwirrend gemacht, weil es nicht chronologisch ist in dem Trailer, ja.
Und
man weiß
halt
also nicht
das,
genau, wo
sie
das gerade
gedreht haben.
Ja, genau, und man weiß aber auch nicht eben, wo das einsetzt in dieser Geschichte. Nichtsdestotrotz, das Feeling, das man bekommt und das ja auch so ein bisschen das ist, was wir schon wissen über Season 3, ist eben, dass Discovery natürlich mal wieder kommt, um die Welt zu retten. In dem Fall also wahrscheinlich die Föderation.
Ja, und also ich hoffe, und das ist ein Gedanken, den ich dazu hatte, eine super Sache, weil du hast zum Beispiel ja Trish muss irgendwie, hast du ja in DS9 ja auch gehabt, dass du die DS9-Crew hast und Cisco und die Defiant, die natürlich helfen, den Alpha-Quadranten vor dem Dominion zu retten, das ist eine dritte Staffel. Manchmal gibt es Pacing-Probleme und es ist natürlich auch eine Management-Frage an der Sache, wie Geschichten erzählt werden können oder nicht vom Writer Room. Und ich würde gerne, wenn die hingehen, also das fände ich halt am schönsten, dass das nicht nur dieses Retten der Föderation in einer Staffel abgefrühstückt wird, sondern sowas ist wie der Story-Arc mit dem Dominion-Krieg, der ja schon auch in der dritten Staffel Deep Space Nine anfing. Das würde ich so hoffen, dass wir mehrere Staffeln davon bekommen und das ganz weit erzählt wird.
Das kann aber, glaube ich, nur gemacht werden, wenn du im Vorhinein sicher bist, dass du weitere Staffeln kriegst.
Genau,
da sie das nicht wissen, wird es hier sein, dass die werden einen abgeschlossenen Story-Arc haben, der vielleicht einen kleinen Cliffhanger hat am Ende, der andere Geschichten zulässt. Aber ich denke schon, dass das hier doch, also dieses konkrete Problem
zumindest
nach dem Motto, wir bringen Hoffnung in die Zukunft, wo die Hoffnung verloren wurde. Ich glaube, diese Art von Story wird in diesem einen Story-Arc abgehandelt.
Ja. Außer man weiß hintenrum, dass sie sich natürlich abgeklärt haben, dass sie schauen, wie es halt diese Staffelbestellproblem zusammenbringen können, diese Storytelling vielleicht ein bisschen mehr Raum geben zu können. Vor allem, weil die Staffeln kürzer sind als früher.
Naja, was gerüchtet wird über den Vertrag zwischen CBS und Netflix ist ja, Netflix zahlt. Und kann nicht kündigen.
Ah,
das ist, kann nicht kündigen, was?
Ja.
Sehr gut.
Das ist das, was man zumindest da draußen im Internet glaubt, wie dieser Vertrag aussieht, dass Netflix die komplette Produktion bezahlt und nicht aussteigen kann und CBS das quasi weiterlaufen lassen kann, wie sie wollen. Da muss man halt gucken, wie das halt weitergeht.
Naja, das bedeutet für uns, wir können es auf jeden Fall ewig auf Netflix sehen. Alles andere ist mir egal.
Das finde ich gut, weil Disco sollen sie bitte nicht von Netflix.
Aber zum Storybogen, also wir werden in dieser Staffel, bin ich mir ziemlich sicher, einen abgeschlossenen Bogen kriegen, wenn die nicht irgendwie sich irgendeinen Kniff überlegen, wie sie die Crew doch wieder irgendwie in eine andere Zeit noch wieder zurückkriegen. Denke ich mal, wird diese Staffel darum drehen, erstmal zu ergründen, ja, was ist hier eigentlich schiefgelaufen?
Mhm. Ja, genau.
Und dann halt ja auch, wie lange wird es dauern, bis ich Michael und die Discovery wiedersehen? Ich würde behaupten, wahrscheinlich 3, 4, 5 Folgen. Weil
also mindestens
man
sieht, zeitlich mindestens mal ein Jahr, denke ich mal.
Genau, weil man sieht ja auch im Trailer, wie Michael dann halt auf die Discovery Crew trifft und ihr Tilly erstmal im Hals
die
fällt.
Arme fällt. Ja, und in den Hals fällt, genau.
Das ist das Einzige, was ich glaube, wir machen werden. Okay, was hatten wir? Wie sind wir an den Punkt gekommen und in welche Richtung geht's jetzt weiter? Also sie werden nicht am Ende der dritten Staffel so, hoch und die Föderation ist genauso groß wie vorher, sondern okay, wir haben wieder Hoffnung und jetzt geht's weiter.
Und da denke ich auch so die Weichen zu stellen. Ich denke darum, es wäre das Klügste zu sagen, auch so die stellen quasi die Weichen, steht quasi diese Hoffnung, quasi einen Weg zu finden, wie kann man da hingehen und das wird erzählt. Und das fände ich auch am besten.
Genau. Ja.
Also ich als Fan möchte ich das gerne sehen und nicht so rushed, so, oh, und am Ende haben wir wieder die Föderation, juhu, so,
Nee, also so glaube ich, wird es auch nicht sein.
Ja.
Aber, ja. Naja, und wir kriegen halt noch verschiedene Szenen, also man sieht dann halt mal irgendwie, man sieht Culver und Stamets und man sieht irgendwie den Maschinenraum und man sieht Tilly und so weiter. Aber jetzt
Giorgio in der blauen Uniform.
Ja, und das war auch ganz spannend, wir hatten ja letztes Mal darüber diskutiert, wer denn jetzt tatsächlich Captain wird und dann hatten wir verschiedene Optionen und eine wäre ja Giorgio gewesen. Ja, also ich hatte ja vermutet damals, dass es wahrscheinlich Saru wird, beziehungsweise eben nicht Burnham, aber auf dem Bild, wo Giorgio ja jetzt in dieser Uniform drauf ist, hat sie die Captains Uniform mit den goldenen Streifen an den Schultern an. Und da ist die Frage, ist sie tatsächlich Captain dann? Oder, was ich ihr natürlich auch zutrauen würde, die würde das, glaube ich, auch einfach nur anziehen, um sich da irgendwie so den Kick rauszuholen, so nach dem Motto, hihihi. Aber sie hat auf jeden Fall die Captains Uniform an, auf dem Bild.
Ja klar, ich denke, wenn, dann ist sie entweder Captain oder sie hat diese Uniform an, weil sie gerade irgendwie mit jemandem kommunizieren und sie quasi als Mensch, aus was auch immer für einen Grund vorher, die genauso wie sie ja schon mal die Mirrorburn am Anfang, Ende in der ersten Staffel ja auch schon in Captains Uniform für einen gewissen Zweck reingesteckt haben.
Ja,
und ich denke, das könnte es vielleicht auch sozusagen abgesprochen, zweckgebunden, hier Philippa, zieh mal wieder an. Ja, mach mal.
Aber ich fand auf jeden Fall sehr spannend, dass sie tatsächlich diese Uniform getragen hat, weil ich gedacht habe, ich glaube, also mit Giorgio habe ich irgendwie nicht wirklich gerechnet.
Die sollte ja dabei sein. Das war ja angekündigt.
Das schon, oder? Aber ich meinte als Captain, meinte ich.
Ja, also dafür wäre ich auch gespannt. Also ich weiß nicht, ob ich sie als Captain sehen will, aber das wird bestimmt gut sein, ja. Ja. Genau, was haben wir dann? Genau, Michael hat auf jeden Fall, wo sie ja die irgendwann in einer anderen Szene wieder die Uniform an. Sie integriert sich ja wieder. Man sieht Kampfszenen. Was habe ich noch aufgeschrieben? Genau, Michael, also ganz am Ende da ist ja mein Herz wieder aufgegangen. Am Ende dieses Trailers sieht man ja Michael, der mit diesem quasi Menschen in diesem Föderationsbüro dasteht. Und da habe ich ja wieder aufgeschrieben. Er fragt sie eben, where will you go? Und sie antwortet, wherever the answers are. Und dann spielt diese klassisch orchestrale Star Trek Theme rein und dann weißt du ganz genau so, yo, es soll darauf anspielen, sie macht jetzt hier das Ding und muss zusammen, also die Disco-Menschen wollen die Föderation und die Ideale wieder auf den Weg bringen und das ist so schön, ja. Und es gab kein Datum, wann die dritte Staffel kommt.
Ja. Ja, 2020. Genau. Leider. Ja, 2020.
Nach
super. Picard. 2020 ist lang.
Nach Picard. Ja. Genau.
Das ja, da lassen wir noch eine schöne Sommerpause zwischendrin und dann.
Ja, eine Sommerpause.
Dann kommt irgendwann im Frühherbst oder Spätherbst Disco.
Und dann können wir nochmal eine Party bei mir machen.
Ja. In einem
dann
Jahr.
Dann machen wir eine Disco-Party, genau.
Wir haben ja zusätzlich zu dem Trailer eben auch noch ein paar Promo-Picks gekriegt, die im Grunde auch nicht viel Neues zeigen, außer eben einmal ja. Burnham in der so ein bisschen Sektion 31 angehauchten Lederkluft mit Georgiou zusammen. Das ist so ein bisschen Mutter- und Tochtermäßig, wie die da stehen. Das finde ich ganz nett. Und dann gibt es aber noch dieses eine Bild, das man, glaube ich, dass die meisten gesehen haben. Das war auch auf Twitter und so verlinkt. Da stehen halt Burnham und Book zusammen mit diesen genau. neuartigen Waffen. Und dann hat aber Book an seinem Kragen so ein Ding. Und ich wollte euch mal fragen, was ihr denkt, was das ist. Ist es ein Kommunikationsdevice? Ist das, was ist das?
Ich muss halt gucken, ob ich das Bild erstmals finde.
Ja, ich habe euch mehrfach verlinkt. Es ist sowohl, ich habe es sowohl in die Nachrichten geschrieben, als auch in unser Handout. Aber ich schick's euch nochmal, warte.
Ich habe jetzt nur das mit so, Burnham in ihrem schwarzen Outfit.
Ich habe es euch gerade nochmal geschickt auf Twitter.
Ah, auf Twitter, dann will ich mal gerade mal gucken, diese First Look, da gebe ich. Ja, der hat an seinem Kragen, das wird wahrscheinlich ja. auch so
was
eine Art.
Was ist das? So ein Kommunikationsdevice einfach nur oder was?
Werden wir sehen. Also das sieht nach irgendeinem technischen, wahrscheinlich irgendwas zum Kommunizieren, denke ich mal. Und die haben ja ihre Waffen über die, wie so Hufen sieht das
ja,
aus,
ja.
zum Anziehen. Das sieht sehr interessant, also diese Waffen, oder wie die Portal Gun, weißt du?
Ja.
Aus Portal, das schon wieder, weil in der zweiten Staffel gab es schon Dinge, die mich an Portal erinnert haben. Und das sieht schon wieder, das sieht aus, als ob sie jetzt Portal Guns bekommen haben.
Wir haben übrigens auch ein Promofoto bekommen, da steht Burnham in dieser Höhle, der Trill auch. Also da sieht man sie und eben nicht diese Trill, die da eben im Becken.
Ah, kannst du die auch mal verlinken?
Das ist der gleiche genau Link gleich, nur ein Pfeil weiter.
Ah.
Also in dem Link, den ich geschickt habe, sind alle
Bilder. Ich sehe es, stimmt. Das ist Michael vor der. Stimmt, das Bild habe ich auch schon
und
gesehen.
Und in Uniform, genau.
Ja, mit den langen Haaren, der Uniform steht sie da bei den Trill. Genau, und das mit der Georgiou, die hat irgendwie eine Wunde auf der Wange und Knarre über die Schulter und redet gerade mit Saru. Tja, auch sehr schön. Ach, das ist toll. Ah,
also es sind auch ein paar schöne Bilder dabei gewesen, wo ich gedacht habe, ach guck.
Und genau, und hier hast du noch so schön schon diesen diese beiden Andorianer, einen Menschen, Cardassianer und genau den Lurien, die sie auch diese Portal Gun Waffen da haben. Sehr interessant. Ah.
Also dann haben wir quasi beides bekommen, Trailer und Promo Picks, also das war schon schön, war eine schöne Ausbeute für Discovery und jetzt freue ich mich umso mehr auf die dritte Staffel. Sie kann kommen, auch wenn es dauert, aber
wissen wir, ja. was auch interessant ist, du siehst auf diesem Bild, wo jetzt also diese Angreifer sind, die wohl Michael und Book verfolgen, die tragen das haben sie auf Reddit auch gesagt, die tragen ja Schärpen, die vielleicht ein bisschen wie klingonische Schärpen sind. Was dich damit, also dass sie haben irgendwie diese Uniformen quasi an. Es wird irgendeine Organisation sein, der sie angehören.
Ja, man weiß es nicht. Also es ist generell super spannend. Also da bin ich auch sehr neugierig drauf. Und da kann man sich halt jetzt ja eben fragen, Freund oder Feind. Also diese sechs Sterne, die vielleicht sechs Welten, sechs Rassen, wie auch immer, präsentieren, stimmt. die in der Föderation sind, sind das dann, also wenn wir jetzt einfach mal aufzählen und wir sagen, die gehören alle zur gleichen Seite. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die nicht zur gleichen Seite gehören. Aber wenn wir die alle hätten, dann hätten wir die Trill. Also wir hätten die Erde, wir hätten Trill. Wir hätten Lurianer, Cardassianer und
Andorians.
Andorianer und dann haben wir fünf.
Ja, und da ist noch ein anderes Alien. Weiß jetzt nicht, was dieses andere Alien ist. Das wird wahrscheinlich irgendwas Neues sein.
Ja, vielleicht. Also, oder aber dann sind wir sechs. Also, ja. würde aufgehen, aber wir werden sehen. Also, ich glaube,
vor allem,
wie gesagt, nicht, dass die mit den Waffen in der Hand zur Föderation gehören.
Wisst ihr, was aber interessant ist? Es gab auch das Bild, musste ich jetzt wieder suchen. Ich hatte auf Reddit ein Bild gesehen, wo sie auf der Comic-Con so eine Tafel hatten zu Picard, glaube ich, war das allerdings. Oder das vielleicht auch mit Discovery. wo sie quasi die den Alpha-Quadranten gezeigt haben. Und das war irgendwie die Föderation in der Mitte und ganz ungenau wusste man nicht, ob Cardassia und Bajor jetzt dazugehören, weil man weiß, 20 Jahre seit dem Dominion-Krieg und zum Beispiel Cardassia wurde ja ziemlich zermürbt und wer weiß, vielleicht ist ja Cardassia doch mal irgendwann in Föderationsnähe geraten deswegen, um einfach sich aufbauen zu können. Man weiß es nicht. Das ist sehr interessant.
Ja, wir werden sehen. Übrigens wurde auch auf dem Panel spekuliert, wer denn jetzt Captain wird, aber es wurde auch nicht beantwortet.
Natürlich nicht.
Also Kurtzman, bitte?
Ach,
ja,
was?
Ja, aber trotzdem, daraufhin haben aber Cruz und hier, wie heißt er? Unser, ich habe immer den Twitter-Handle nur im Kopf, Albino Kid. Wie heißt der?
Genau, Stamets.
Der den Stamets spielt, genau. Die beiden haben auch nett geflirtet. Über die Captain-Frage fand ich auch sehr schön. Und
ja, sehr schön.
Mal gucken.
Die Antwort darauf war ja so, we know it, but we won't tell you.
Genau.
Ja, genau.
Das müssen wir uns halt überraschen lassen.
Genau. Aber Discovery dauert ja noch ein Weilchen. Vorher kriegen wir erstmal Star Trek Picard.
Short Tracks.
Genau.
Ja, wann wir die Short Tracks kriegen? Also
ja,
die
stimmt,
USA haben Short Tracks?
Ja, die
genau. Kanada. Ja.
Genau, und da wollte Dunderklumpen doch das Wort bekommen zum Thema Short Tracks und internationale Distribution.
Genau, weil the floor, man. Kurz zur Einleitung, auf dem Star Trek Universe Panel hat Alex Kurtzman gesagt, ja, und der erste Short Track ist übrigens jetzt online. Und es ist der Short Track Q&A,
der übrigens nicht der Picard Short Track ist, was wir ja gedacht hatten.
Genau, sondern der erste Tag von Fenrich Spock auf der Enterprise. Und der ist in den USA online gekommen auf CBS All Access und Kanada hat ihn auch. Nur bei Netflix ist da noch nix.
Genau, weil
Ja, und also folgendes, was mich, also es ist so, ich denke, es ärgert uns alle, dass es nur in USA und Kanada online gegangen ist. Und ich würde ja auch noch verstehen, wenn man sagen würde zum Beispiel, ja, wir machen das jetzt erstmal. Also die Short Tracks sind dazu da, um natürlich die Fans ein bisschen bei Laune zu halten, bis denn die Serie losgeht, natürlich. Aber natürlich auch dafür, um die zu CBS All Access zu locken, weil die wollen ja, dass man das kauft, ja. Also, und das verstehe ich ja auch, dass sie da ein bisschen Geschäft machen wollen. Aber was mich halt aufregt, ist die Tatsache, man hätte ja vielleicht, dass da überhaupt nichts bekannt gegeben wird. Es wird nur gesagt, okay, wir haben USA und Kanada, da könnt ihr das sehen. Und der Rest ist uns scheißegal, ja. Und der Rest heißt ja wirklich der Rest der Welt. Das ist ja nicht nur Europa, was jetzt für uns wichtig ist, sondern es gibt ja noch so viele andere Länder, wo das auch geguckt wird und wo Leute vielleicht auch irgendwie, also wahrscheinlich dann eben Netflix-Accounts und was nicht alles haben und dass sie eben noch nicht mal eine Presseerklärung rausgeben, wo sie sagen zum Beispiel, okay, ihr könnt damit rechnen, dass zum Beginn der Serie die Shorttracks wieder online gestellt werden oder dass zum Beispiel generell nur gesagt wird, okay, ihr könnt damit rechnen, dass in 3 bis 5 Monaten das erst anläuft oder was auch immer, aber dass dies denen so völlig am Arsch vorbeigeht, was die Fans dazu meinen, ja, so nach dem Motto, das regt mich auf, weil das einfach ganz deutlich zeigt, dass die nur auf Kohle aus sind, dass es denen nur wichtig ist, was die Fans halt, ja, aber es geht nur darum, dass eben diese CBS All Access ihren All Access Account verkaufen wollen und das Rest ist denen scheißegal und es regt mich auf.
Lass mich kurz dazwischengrätschen und so, weil ich mich ein bisschen damit befasst habe beruflich, was Lizenzen betrifft und Filme und ich denke, das ist die alte Gewohnheit von Medienunternehmen, nicht unbedingt, es ist, würde ich nicht gleich ganz Rinder reduzieren auf, die wollen sie nur auf Kohle aus, sondern es geht mehr um dieses Lizenzgeschäft und es könnte zum Beispiel sein, dass sie zum Beispiel Netflix vielleicht sagt, ja gut, ihr zahlt, Netflix zahlt großen Teil oder viel von den Produktionskosten von Discovery, allerdings vielleicht die Short Tracks aus irgendeinem Grund, dass irgendwelche andere Abwicklung dieser Shorttracks geben könnte vielleicht. Und deswegen, was es bei den Lizenzen so ist, dass es erstmals nicht zu Netflix darf, sondern es irgendeine Vertragsklausel, warum auch immer, es für irgendwelche Besonderheiten und Spirenzien gibt, dass die bei Netflix hingehen und sagen, ja, das bringen wir erst, wenn die Serie die komplett rauskommt. Dann könnten sie transparent sein, weil Leute heutzutage, früher, vor 20 Jahren, war Lizenzgeschäft, war eine Profisache. Das war Sache für Profis, das ging nur die Medienleute was an und das hat man dann nicht nach außen kommuniziert. Heutzutage allerdings wissen viel mehr Leute wegen Geoblocking-Diskussionen allerdings auch, dass viele normale Menschen wissen, was sind Lizenzgeschäfte, warum wir etwas hier und da nicht sehen können, liegt an Lizenzen, Nerv. Und dann könnten sie so transparent sein und sagen, liebe Leute, Rest der Welt, es tut uns leid, das ist aus rechtlichen Gründen, können wir es euch erst dann zur Verfügung stellen. Das hätte ich gerne. Das wäre cool. Der Rest, egal.
Da,
hier, Marcel, jetzt.
Jetzt grätsch ich rein. Also zum einen, die Shorttracks gehören nicht zum Netflix Discovery Deal. Das hat man bei den letzten Shorttracks irgendwann mal klargestellt, dass das nicht Teil des Discovery Agreements ist. Genau. Dann geht's halt da natürlich die Frage, hey, wer zahlt den ganzen Spaß? Also die Lizenzen werden Geld kosten und wenn es da halt noch keinen Deal gibt, ist halt dann auch halt auch die Frage, nehmen sie die ab? Und dann kommt halt auch noch dazu, dass US-amerikanische Unternehmen oftmals nur sehr stark auf den Heimatmarkt gucken und oft vergessen, dass es da außenrum ja auch noch was gibt.
So, und dazu muss ich jetzt aber Folgendes sagen, und das ist das, was mich so ärgert. Star Trek ist ein weltweites Fandom, ja? Genau. Das weiß man. Und das weiß man auch schon lange. Star Trek gibt's ja nicht erst seit jetzt einem Jahr, ja? Und ich erwarte von einer Firma oder von einer, wie auch immer, also von einem Betrieb, der dieses Fandom repräsentiert und das sich zunutze macht, ja, erwarte ich zumindest Kommunikation und PR, wenn es nur PR ist, die darauf abzielt, dass es nicht nur den Heimatmarkt gibt, ja, und dann würde es mir schon reichen. Ich fände mich zum Beispiel als Fan schon besser behandelt, schon fairer behandelt, wenn zum Beispiel jetzt zeitgleich mit der Bekanntgabe, es gibt diesen Shorttrack und der ist in USA und Kanada jetzt nur für eine Zeit lang abspielbar, wenn dann gleichzeitig eine Pressemitteilung zum Beispiel rausgekommen wäre, in der gesagt worden wäre, okay, wir wissen, ihr wartet darauf, Rest der Welt, Europa, wer auch immer, ja, und wir sind uns dessen bewusst, aber wegen Lizenzproblematiken, Copyright-Problematiken, was auch immer, können wir euch das allerfrühestens erst zum Beispiel zum Januar 2020 zur Verfügung stellen, dann würde ich mich als Fan einfach mit Respekt behandelt fühlen und würde sagen, okay, ist scheiße, ich find's blöd, dass es so lange dauert, aber ich weiß, woran ich bin. Aber die Tatsache, dass da noch nicht mal irgendwas gekommen ist, ich fühle mich einfach respektlos behandelt. Sorry, wenn ich mir das vielleicht zu sehr zu Herzen nehme.
Nö,
aber ich empfinde das von einem Medienunternehmen, das mit einem so großen Franchise umgeht. Erwarte ich mehr. Da erwarte ich professionelles Auftreten und das habe ich hier.
Ansonsten muss ich sagen, also
TGS will halt den Preis hochtreiben.
Ja, eben, das meine ich ja mit Cash Cow. Also
das ist halt für diese Kleinigkeiten. Ansonsten muss ich halt sagen, wenn ich jetzt das große Ganze angucke, finde ich, haben die schon aus, sagen wir mal, dieser Game of Thrones Geschichte gelernt, dass weil damals das Game of Thrones rauskam, gab es ja die großen Diskussionen um die Raubmordkopien und dass quasi Game of Thrones die größte raubmordkopierte Serie, die Zahlen mega groß waren und als dann Discovery angekündigt worden ist, fand ich es sehr klug, dass sie gesagt haben, okay, CBS All Access zeigt das an einem Tag und direkt einen Tag später darf das auf Netflix kommen und weltweit und nicht irgendwelche Spirenzien, das fand ich toll. Die haben quasi sozusagen ihre Pflicht geil gemacht und diese kleine Kür mit den Shorttracks, das haben sie verbaselt, finde ich.
Ja, und das Ding ist ja, das ist ja nicht, das ist, sind ja jetzt die zweite Runde Shorttracks, ja. Genau die gleiche Geschichte mit genau den gleichen verärgerten Fans hatten wir bei der ersten Runde bei der letzten Staffel oder vorletzten bei der ersten Staffel. Ja. Und dann sage ich mir, es ist ja nicht so, als ob das irgendwie, als ob die das nicht wüssten. Ja, also der Unmut, der ist mehr als laut geworden und es ist denen einfach scheißegal, offensichtlich.
Beziehungsweise sie diskutieren wahrscheinlich einfach auch noch mit Netflix und Amazon.
Ja, und das ist ja auch völlig in
halt
Ordnung.
Mehr Kohle
die
dafür
können das
zahlt.
Ja, und das ist auch völlig okay, aber dann bitte seid doch transparent und gebt den Fans was an die Hand. Ich bin zum Beispiel auch,
ich wäre bereit. Man könnte es ja mit einem Satz abhandeln, eben, irgendwie eben. International Release Negotiations Pending, irgendwie sowas.
Genau, ja, das würde schon sowas völlig reichen. Genau. Und dann hat man ein bisschen Respekt gegenüber dem Fandom gezeigt und hat gesagt, okay, wir wissen, es ist blöd, aber so sieht's halt aus, ja. Und stattdessen dann einfach nur zu sagen, nee, gibt's nicht. Und dann aber auch keinen weiteren Kommentar und das einfach auszusitzen.
Ja, nee, halt, gibt's nicht, hat man ja auch noch nicht mal
hatten
gesagt.
Hatten sie nicht gesagt, die haben es einfach nur nicht gesagt. Also nicht zu sagen kann alles heißen.
Streams
also,
now.
Ja. Und aber das cool, ist das, was cool mich so aufregt an der Sache.
Ich
und
weiß.
Ich sag dir ganz ehrlich, es gibt genug Fans und ich gehöre da auch dazu. Ich würde jetzt zum Beispiel, auch wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, keine Ahnung, ihr zahlt einmalig 15 Euro oder was und dann schalten wir euch alle 5 oder 6 oder was auch immer frei oder wir schalten euch die dann in dem gleichen Rhythmus, wie es jetzt geplant ist, dann auch frei, aber ihr kriegt die zeitnah um einen Tag versetzt oder so, ja, dann wäre ich als Fan auch bereit gewesen, zum Beispiel nochmal einen kleinen Obolus draufzulegen.
Natürlich,
macht vielleicht nicht jeder Fan, aber das würde ich machen, ja. Das heißt, das würde dem gar nicht im Weg stehen. Aber so, und das sage ich euch jetzt ganz ehrlich, jetzt, wo ich noch nicht mal weiß, wann das uns irgendwann erreichen wird und vielleicht wahrscheinlich auch erst mit Beginn der Serie 2020, wie es schon in Staffel 1 war, dass es da plötzlich versteckt in den Trailern irgendwo auftauchte und kein Mensch wusste von irgendwas, ja, und plötzlich war es da, dann habe ich da auch keine Hemmungen, wenn ich da irgendwo im Netz drüber stolper, mir das dann so anzugucken.
Natürlich,
ich bin zwar gegen Raubkopien und würde das auch, wie gesagt, bezahlen, aber wenn ich noch nicht mal die Möglichkeit kriege, ja, also
was nicht am Markt ist, was nicht kaufbar ist, das war ja damals mit Game of Thrones ja diese ganz große, es gab von, weiß nicht, ob ihr den kennt, The Oatmeal, der ist ja der hat einen ganz großen Comic darüber gemacht, wie er quasi überall gesucht hat, sich Game of Thrones angucken zu können, auch in den Staaten, er hat geguckt, gibt's bei Amazon, gibt es hier zu bestellen, kann ich das bestellen, ich will das nicht, Raubmord kopieren, und dann hat er geguckt HBO und dann hat er gesehen, so kann ich jetzt nicht gucken, da musst du einen Sonderplan, da musst du dies und das von ein Abo vorher abschließen, durch ganz viel Reifen hüpfen, um sich das angucken zu können. Und dann hast du halt gesehen, so wie das Teufelchen auf seiner Schulter gesagt hat, na geh doch zu Pirate Bay, weil ey, ist nicht kaufbar. Und er halt auch gesagt hat, so nee, ich will ja mein Geld hinblättern, aber wenn nirgends ein Ort ist, quasi, weißt du, jetzt gehe ich mal jetzt mit
Star
Trek dahin.
Shut up and take my money.
Money, ja, genau, shut genau up and take my money. Oder stell dir vor, es ist wie auf Ferengina, wenn es keinen Schlitz gibt, wo ich mein Latinum reinschmeißen kann, ja, dann klaue ich mir das. Da gibt es bestimmt auch eine Erwerbsregel dazu.
Ja. Nee, es ist ja auch so, die Zahl der Raubkopien, ja, um jetzt noch ein bisschen, ja, weiter off-topic zu gehen, steigt ja inzwischen wieder, weil halt der ganze Streaming-Markt, der halt früher mal, okay, also entweder ist es auf Amazon, aber eigentlich ist alles auf Netflix. Weil jetzt haben wir in den USA CBS All Access, dann geht Disney Plus an den Start, dann, ja, kommt Apple TV Plus, ja, dann hat Warner noch seinen eigenen Streamingdienst angekündigt, dann gibt es Hulu,
HBO.
HBO macht noch sein eigenes Ding, wobei das dann auch wieder von Land zu Land unterschiedlich ist.
Ja.
Dann hast du in Europa Sky noch in der Suppe mit rum. Das wird halt extrem unübersichtlich und wenn es halt nicht diesen One-Stop-Shop gibt oder halt irgendwie diese zwei Abos, kein Mensch legt sich 5, 6 Abos zu.
Natürlich
und
nicht.
Den Verdrängungsmarkt, den wir gesehen haben bei wo kaufe ich mir meine Musik, dann wo streame ich meine Musik, da haben wir zwei Plattformen und das war's. Da gibt's halt Apple,
drei,
da gibt's Spotify und das war's.
Drei. Amazon.
Ja gut,
und,
ja,
vier.
Stimmt.
Es gibt noch und ich halte diese Fahne hoch, Es gibt noch, und ich verwende es, Google Music, das langsam in YouTube Music überführt wird. Und ich habe halt Google Music benutzt, weil es für mich so das am wenigsten aufdringlich und nervige war. Ich glaube, es gab noch Deezer oder sowas.
Ja, es gibt noch so 2, 3 kleine Streaming-Dienste, dann gibt es noch irgendwie
High-Quality-Plug-Streaming-Dienst. Die beiden großen Platzhirsche sind ja Apple und Spotify, selbst Amazon spielt
aber
da
Amazon
ja eine
hat halt
übergeordnete
auch,
Rolle.
Eine sehr vollständige Bibliothek. Also für mich war das dann wirklich so der Punkt, okay, was kostet mich jetzt das Wenigste? Amazon, Spotify oder Apple? Das Billigste für mich war halt in der Situation Amazon und ich
bin zufrieden. Und Amazon ist gut handhabbar?
Ja.
Weil dann würde ich nämlich das
Prime Music funktioniert, also Music Unlimited
überhaupt
funktioniert
nicht gut. Klar. Gut, aber da hat jeder seine eigenen Präferenzen und jetzt im Videostreaming-Bereich kommen wir halt auf unsere 6 Plus und noch mehr Plattformen. Und dann ist auf den Plattformen auch wieder nicht alles drauf und manche Sachen fliegen dann da raus.
Genau, musst du extra Sachen zahlen, gerade auch bei Amazon Prime ist es ja so, dass du manche Dinge extra zahlen musst und ja. Aber ganz ehrlich, mich regt ja schon auf und ich weiß, das ist natürlich, weil es mich selber betrifft, weil wenn man selber betroffen ist, ist man immer regt man sich immer am meisten auf.
Genau.
Mich regt auf. Das hat mich letztes Mal schon aufgeregt, dass PK ja eben bei Amazon Prime ist. Und ich habe kein Amazon Prime. Zumindest, ich hatte das mal kurz, ich habe es aber nicht mehr, ja. Und allein jetzt die Tatsache, dass ich weiß, dass es auf Amazon laufen wird, das regt mich schon wieder auf, weil es bedeutet de facto, ich möchte das gerne sehen, dass ich auf jeden Fall Amazon Prime zumindest für eine gewisse Zeit habe. Jetzt bin ich am überlegen, wie ich das am besten handle. Also am sinnvollsten wäre es ja natürlich zu sagen, man wartet, bis PK durchgelaufen ist, dann nimmt man die 4 Probewochen und dann sucht man das einmal durch. Aber das Problem ist, ich möchte es zeitnah sehen, ja. Eben. Dann sind wir wieder zurück bei der Problematik. Genau. Außerdem muss ich doch mit euch podcasten, also muss ich es zeitnah sehen.
Ja, eben. Geht ja nicht anders.
Ich werde gezwungen, zu Netflix dann auch noch Amazon zu nehmen, ja.
Also wir starten damit offiziell den Frau Dunderklumpen Prime Fund.
Genau.
In Erinnerung an den glorreichen Körper Star Wars Fund aus der Medienkuh.
Genau.
Also wer Geld einwerfen will,
wir finden da einen Weg.
Ja,
also auf jeden Fall, um jetzt mal den Bogen zurückzukriegen, um den Bogen mal zurückzubekommen, wir haben einen etwas längeren Trailer tatsächlich bekommen zu Q&A, also zu diesem Short-Track, als kleinen Teaser eben dazu, dass er jetzt in USA und Kanada zu sehen ist. Den kann man sich vielleicht angucken, der ist ein bisschen länger als der Short-Track Trailer, den wir schon kannten.
Genau.
Link gibt's in den Shownotes.
Genau. Und also das wurde auf jeden Fall nochmal gezeigt und ist natürlich dann auch so ein bisschen, natürlich auch ein bisschen ein kleiner Teaser, weil ja in diesem Shorttrack es eben um Spock und Number One und auch Pike geht und alle natürlich immer noch laut schreien, wir wollen eine Pike, Number One und Spock-Serie. Ja, da können wir, wie gesagt, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Nichtsdestotrotz ist es ein kleines Dankeschön ja auch für die Fans. Und deswegen, ich freue mich, dass dieser erste Shorttrack, der dann auch jetzt freigeschaltet wurde, tatsächlich eben so ein Shorttrack ist. Ja,
ja, natürlich, also, das passt ja auch vom, das ist quasi so der Geschmack von dem, was man ja quasi noch hatte von der letzten Staffel Discovery, das haben sie ja sehr stark gemacht.
Ja, und man weiß jetzt übrigens auch, wir wussten ja schon, wie die Titel sind der Shorttracks, die kommen und jetzt wissen wir auch, in welcher Reihenfolge sie gezeigt werden und dass eben an jedem zweiten Donnerstag im Monat in USA und Kanada dann eben die Shorttracks reingestellt und freigeschaltet werden. Das heißt, jeden zweiten Donnerstag im Monat kann man sich das Ganze dann angucken.
Genau.
Oder sich wie wir dann halt ärgern, dass wir uns das nicht angucken können.
Genau. Ja. Uns erstmals total wegärgern. Genau.
Und es gab auch sehr, sehr schöne Promo-Picks übrigens aus dem Q&A. Also wenn einer sich ein bisschen spoilern lassen möchte, wobei so viel Spoiler verraten die nicht, der kann sich die Promo-Picks auch anschauen, die verlinken wir auch. Und ich finde, von den Fotos her sieht man schon, dass das optisch ganz toll gelungen ist. Also
genau, also Q&A in den USA now streaming. Am 10. Oktober kommt dann The Trouble with Edward dazu.
Das wird die Tribbles-Folge.
Mit dieser creepy
Tribbles, die vielleicht Menschen fressen.
Dann am 14. November kommt Ask Not dazu. Am 12. Dezember kommen 2, so wie das aussieht, nämlich The Girl Who Made the Stars und
Ephraim and Dot.
Genau, Ephraim and Dot. Ich konnte das gerade
nicht. Ich weiß nicht genau, 12. Dezember, ist da irgendein Feiertag vielleicht? Dass da irgendwie über ein langes Wochenende, vielleicht deswegen 2 oder so?
vielleicht sind es auch zwei kurze, weißt du?
Vielleicht wird's ja, ist es sonst oder einfach nicht aufgegangen.
Ich vermute ja,
oder
auch,
zwei Teile.
Sie waren einfach zu spät mit der
Sie waren einfach zu spät fertig.
Mit der Post-Production.
Na, oder, nein, die New York Comic Con war einfach viel zu spät, ganz klar.
Ja. Oder so. Und dann am 9. Januar Children of Mars. Und dann geht es weiter und damit schlagen wir dann die Brücke zum in den USA 20, und Kanada 23. Januar und im Rest der Welt.
Im Amazonland.
Genau. Im Amazonland. Dann am 24. Januar kriegen wir Star Trek Picard. Und auch da haben wir einen neuen Trailer bekommen, wo fast kein Bildmaterial gegenüber dem ersten Trailer recycelt wurde. Wir haben sehr viel neues Bildmaterial bekommen und wir fangen
inhaltlich nicht viel mehr.
Das ist halt
echt geil. Also ich finde es echt cool.
Also, ist aber auch eine Kunst, oder?
Ja, also es ist halt im Prinzip, sie lassen es immer noch fast genauso weit im Unklaren wie bisher.
Aber spoilern uns aber bis ziemlich weit hinten raus, weil es kommen auch Riker und Troy im Trailer vor, wo wir wissen, die sind, glaube ich, in der vorletzten oder drittletzten Folge, also relativ weit hinten.
Aber von dem, was sie in den Szenen erzählen, könnten sie auch in den ersten Folgen vorkommen. Ja. Also es könnte auch sein, dass sie da einfach nochmal Dinge nachgedreht haben, ganz am Ende, die sie dann doch noch irgendwie in eine der ersten Folgen mit reingebaut haben.
Aber gehen wir das Ganze doch chronologisch durch und fangen an am Anfang. Da sehen wir nämlich, wie Data seiner alten Leidenschaft nachgeht. Und es ist Data, denn zum einen
er trägt die Uniform.
Genau, er trägt die TNG-Uniform und nicht nur er, sondern auch Picard. Und Data malt
Der hat aber gelbe Augen. Das war ja das, was so verwirrend war am Anfang für mich.
Genau, aber er trägt vor allem der Picard, der dann auch ins Bild kommt, ist der gealterte Picard, also ja.
Aber halt eben trotzdem in der alten Uniform und also für mich wirkt das auch mit dem nächsten Schnitt so, dass Picard
auch
das
mit genau den mit dem genau gleich beschissenen Schnitt wie damals.
Ja.
Also die Nähte wirklich genau an der Stelle, wo sie auch vorher waren, also da war man offenbar sehr detailgetreu.
Ach so, nee, das, ich meinte jetzt quasi,
der Schnitt, der Bildschnitt.
Nach diesem.
Ach, wie süß, der Schnitt der Uniform und der Schnitt des Bildes. Aber
ja, genau, also mir ging es jetzt tatsächlich an dem Punkt so weit, nach dieser Szene mit Data und Picard, kommen noch irgendwelche eher so gruseligen Bilder ganz kurz und dann sieht man einen aufwachenden Picard, der anscheinend aus dem Schlaf aufschreckt und
genau.
Das war für mich so ein bisschen so, es könnte Teil eines Traumes sein, auch eben diese Szene, wo er davon träumt, dass Data in seinem Weingut steht und malt.
Genau. Vor allem, weil auch gesagt worden ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, dass in irgendeinem Panel oder so, dass Brent Spiner das auch festgestellt hat, gesagt hat, so, Data wird irgendwie schon wichtig sein, aber er wird nicht ständig dabei sein. Und es könnte sein, dass es irgendwie mit Träumen von Picard oder irgendwelchen Erinnerungen auch zu tun hat.
Also die Spekulation war ja vielleicht sogar auch hier Holodeck oder so, aber Traum wird wahrscheinlich auch Sinn ergeben, klar.
Also nach dem, was wir im Trailer sehen, ist das zumindest offenkundig, so wie es geschnitten ist, eine Traumszene.
Mhm. Und in dieser Traumszene, wie gesagt, sehen wir halt Data, der ein Bild malt und dann kommt Picard eben, tritt zu ihm und sagt dann eben
genau, Data sagt, do you want to finish it?
Genau, also genau, und dann sagt halt Picard, dass er nicht weiß, wie, und Data dann eben sagt dann eben, dass, ja, das ist nicht wahr, ja, und dann sieht man auf dem Bild, und ich glaube, das wird für den Rest dieses Trailers auch noch, für die Spekulation dann noch ganz spannend, man sieht auf dem Bild halt eine Frauengestalt in einem Mantel, in einem langen, die irgendwie an so einem Meer oder Cliff oder was steht und mit dem Rücken so halb abgewendet zum Betrachter steht. Und hier kann man natürlich dann spekulieren, wer das denn sein könnte. Ich spekuliere jetzt einfach mal und sage, es ist ich weiß nicht, wie ich sie ausspreche.
Darsch, denke ich.
Darsch. Ja, also dieses Nein. junge Mädchen, das wir gesehen hatten, von genau. der wir ja letztes Mal schon spekuliert hatten, wer sie denn ist, ob sie vielleicht eine Borg ist oder was auch immer. Ich denke mal, damit ist sie gemeint. Aber das ist jetzt nur meine 2 Cent Hausküchenphilosophie, ja. die ich da jetzt so reinstecke.
Genau, in dem Moment, wo dann halt Picard den Pinsel anfasst, kriegen wir Flashbacks zu Kampfszenen, wo irgendwelche Angriffsschiffe mit irgendwie roten Phasern eine Stadt in Schutt und Asche legen. Rote Phaser haben eigentlich nur die Klingonen, das sieht aber nicht klingonisch aus und
es könnte auch ein Bird of Prey sein, aber
Romulaner schießen normalerweise auch nicht rot, aber
genau, Romulaner schießen eigentlich grün, Cardassianer gelb, Föderation entweder Gold. Blau oder Gold.
Gold, ja. Genau.
Ferengi auch Gold. Borg,
gut, wobei hier
grün.
Der Schritt natürlich zu den Romulanern ein kleiner wäre, ja, also wer weiß es, aber gut.
Genau, und danach wacht Picard halt auf und sein
Number One kommt zu ihm ans Bett.
Genau.
Genau. Und dann sagt vor allem Picard sagt ja it's alright Number One. Also ja. könnte es sein,
was
dass
halt
er
wirklich
irgendwie
gerade einen
Albtraum hatte. Genau.
Einen Albtraum hatte und sein Hund irgendwie keine Ahnung spürt, dass das Herrchen gerade etwas gestresst ist und zu ihm hochkommt und ihn begrüßt und ganz lieb aufwecken will und Picard dann zu ihm sagt, it's alright Number One und ihn streichelt. Das ist sehr süß. Der Hund.
Was natürlich da jetzt auch so ein bisschen mit reinpasst, ist dann die nächste Szene, wo wir ihn durch die Reben, also durch die Weinfelder laufen sehen und er dann eben sagt, I came here to find safety, but one is never safe from the past, ja. Also er ist da hingekommen, um eben, ja, Sicherheit zu finden, ein Schlupfloch zu finden und da kann man sich halt natürlich jetzt fragen, wovor braucht denn ein Picard Sicherheit? Vor seinem eigenen Dämon quasi?
Vor seiner eigenen Vergangenheit,
genau. Und da kann man sich natürlich fragen, ob nicht vielleicht auch diese Kampfszenen, die wir jetzt kurzfristig gesehen haben, irgendwie damit zusammenhängen. Ja. Ist es vielleicht eine Schlacht, in der er gewesen ist? Ist es vielleicht sogar aus? Ich hatte zuerst gedacht, es ist vielleicht sogar auch Nemesis. Also, dass es
Nein,
damit irgendwie
kommt da nicht
zusammenhängt.
Direkt vor, aber das ist okay. quasi die nicht ganz
Einleitung.
Klarer kennen. wie es danach weitergegangen ist.
Ja, also ich hatte auf jeden Fall irgendwie sowas in der Art, da denke ich mir mal.
Ja, und
also
dass er da
vermutet,
gewisse
ja.
Vorahnungen hat, ist ja auch was durchaus bei ihm kennen ist. Wenn wir jetzt mal so ganz tief uns in die Spekulationskiste begeben.
Natürlich, dafür sind wir doch da.
Ja, mach!
Ja.
Grabe!
Haben wir
Grabe.
In First Contact hatte er schon die Assimilations-Flashbacks, bevor er halt von der Föderation das Kommuniqué bekommen hat, ja, hier, die Borg greifen uns wieder an.
Da hat er diesen Albtraum gehabt, genau, mit dieser Nadel, die ja auch in Disco quasi wieder mit Control so gespiegelt worden ist. Das war ja so fies. Ja,
und da wir ja wissen, hey, die Borg spielen in dieser Serie mehr oder weniger eine Rolle und man vermutet ja auch, dass diese Darsh irgendwas mit Borg zu tun hat oder womöglich eine Reinkarnation der Borg Queen ist eventuell sogar, dann würde das halt da reinpassen, dass er halt so solche Flashbacks halt bekommt, bevor sich halt sowas ankündigt. Das ist jetzt zwar ein bisschen weit hergeholt, aber würde durchaus da reinpassen und kurz danach kommt sie ja auch zumindest in den Trailer und ich denke mal, das wird wahrscheinlich aus der wahrscheinlich sogar allerersten Folge sein und sagt dann halt, please sir, someone's after me.
Genau.
Ja, also für mich wirkt der Trailer auch wieder so, als ob er so ähnlich wie die Discovery-Trailer für die letzten Staffeln vor allem aus den ersten ein, zwei Folgen ist.
Ja, genau, ich hatte auch das Gefühl.
Genau, aus den ersten ein, zwei Folgen und dann noch ein bisschen was aus einer späteren Mal reingeschnitten, aber primär halt, dass das
auch. Das werden wir vermutlich alles vor Mitte Februar gesehen haben.
Ja. Eben. Genau, genau, was war das? Genau, da kommt also die junge Frau, die Darsch, zu Picard und dann kriegst du den, was ich sehr süß fand, dieser Schnitt nach San Francisco und der Golden Gate Bridge, das war ja eine Sicht, die wir ja in der letzten Folge der zweiten Staffel Discovery gesehen haben, diese Golden Gate Bridge existiert also noch mit über 100 Jahre später mit diesen Solarpanelen und Picard kommt ja ins Sternflottenhauptquartier und muss sich als Gast anmelden, während dann das Hologramm der
Enterprise-D
genau, ja, ja, seinen Namen buchstabiert und dann er von diesem Empfangsboy an dem Empfang dann quasi, ach schön, dass es sie auch noch gibt, quasi. Ja. Und also das war, und vor allem eben dieses Hologramm der Enterprise-D da drüber, so quasi diese historischen Flaggschiffe so drüber und er ist trotzdem so der einfache, doofe Besucher, der sich einfach ganz normal anmelden muss und nicht
und dann
wie
auch
ein
mit Besucherausweis rum.
Ja, und dass er auch überhaupt, dass er sich selber vorstellen und buchstabieren muss. Also ich meine, da müsste eigentlich einer sitzen, der sagt, oh mein Gott, PK, was ist das? Also so
diese Legende.
So. Ja.
Diese Legende, genau. Und der arme Jean-Luc.
Ja, aber irgendwas ist wohl vorgefallen.
Genau. Ja, ja.
Ich vermute,
aber
er wird
zumindest
sich,
sollte man ihn kennen, egal ob positiv oder negativ.
Ja, aber er wird sich sehr stark zurückgezogen haben, weil in einer der späteren Szenen, ich weiß, ich bin normalerweise immer der alles immer chronologisch machen will.
Durchgeht, ja.
Aber an der Stelle Vorgriff auf fast das Ende vom Trailer, wo Picard dann halt bei den Rikers vor der Tür steht und
so
offenkundig
toll.
Der Sohn von Will und von Will und von Diana halt sagt so, ja, hier, Jean-Luc Picard ist da, Jean-Luc Picard ist da. So,
und
also
Riker
halt
guckt so schön starrsam.
Ja.
Ja, aber Riker auch wirklich überrascht ist, dass er da steht. Also ich hätte nämlich jetzt auch gedacht, dass vielleicht dann, die sind ja einfach gut befreundet gewesen, ich hätte jetzt auch gedacht, dass vielleicht ein Picard ab und zu mal zum Kaffee vorbeikommt oder so, aber offensichtlich ist es nicht der Fall.
Ja.
Ja, und der wirklich, also vor allem dieser Shot, Riker mit dieser Köchenschürze in der Küche, beim Kochen,
beim Spülen.
Und Spülen oder bei irgendwie Zwiebeln schneiden, was auch immer er gerade macht. Und dann schreit der Nachwuchs von draußen irgendwie, come out, Dad, come out. Und dann so, was schreist du so,
ich
Kind?
Ich hab gesagt, du sollst nicht so schreien, genau.
Genau, und dann so, it's Jean-Luc Picard. Und dann dreht er sich um und guckt ganz sparsam und Picard kommt rein und sagt, hello, Will.
Und, was da auch ein Stück weit lustig ist, es ist nicht das erste Mal, dass Jean-Luc Picard jemanden in einer Küche überrascht.
Star Trek Generations. Kirk.
Ach, stimmt, ja.
Ich dachte
ach
auch
so.
Kurz, warte mal,
und,
wer ist denn das, der da am Tick?
Und die Küche ist fast genau so
ich wollte nämlich
ja,
sagen,
genau.
Das Interieur ist ähnlich.
Stimmt. Ja. Vor allem, weil Riker ja ganz am Anfang sowas wie so ein Ersatz-Kirk war. Weißt du, wisst ihr, was ich meine?
Ja, stimmt. Wenn man sich
also
so ganz an die Anfänge von
und TNG
anguckt.
Die Abenteuer
anguckt,
und so. Ja. Ja,
und sozusagen der Macker Light war quasi, ja der Riker. Bevor er dann sein Bart bekam und noch so ein bisschen weniger schlimm. Aber ja, genau. Und das war genau diese Küche und Kirk und ja, genau. Stimmt. Und Generations. Das stimmt. Das ist auch wieder, weil ich sag immer, Star Trek macht Star Wars ja auch, diese sozusagen Science-Fiction-Mythologien, die haben ja Reime in sich. Und das sind halt so diese ganzen vielen kleinen Reime, die drin sind. Und das ist ja das, was das so schön macht.
Also die sind halt natürlich auch jetzt lang genug dabei, um einfach wirklich selbstreferenziell auch immer auf sich selber zeigen zu können. Ja, also das so und toll. Das ist natürlich auch das Schöne dann, wenn du ein Fan bist, der ein bisschen was gesehen hast. Ich weiß auch immer nicht alles, aber das ist immer auch ganz toll, wo ich mir denke, ach guck, ja, hier kenne ich, habe ich schon mal gesehen.
Genau, ja. Und diese schönen, eben diese Reime, die sie eben mit einbauen. Genauso eben wie, wenn man ja an Picards Traumszenen denkt, eben First Contact, diese Nadel auf sein Auge, der ist dann bei Discovery zweimal wieder sozusagen auch referenziert. Ich sag mal, so diese Control-Geschichte wird kein Borg sein, aber das war so eine Art Reim auf die Borg. Mhm. So eine erzählerische und das war ganz süß, ja.
Ja gut, und dann aber es war süß gemacht. Ganz am Schluss vom Trailer, um den Riker Picard Block abzuschließen, sitzen halt am See wie wie zwei Rentner.
Oder genau. Wie ein altes Ehepaar halt.
Genau. So auf der Bank. Umschlungen.
Und Picard sagt zu Riker so, thank you for not trying to talk me out of this. Und Riker, believe me, I know better.
Genau. Das ist so toll.
Ich muss ja sagen, ich habe den Trailer auch einmal in der deutschen Fassung angeguckt und sie haben die Wortwitze sehr gut rübergeholt.
Okay, ja, und sie hatten auch wieder die alten Synchro-Stimmen, wo ich mich sehr drüber gefreut habe.
Ja gut, die original Patrick Stewart Synchro-Stimme aus der Serie gibt's ja nicht mehr, aber
der dann übernommen
Meinecke,
hat,
der ihn dann genau. Für die Filme genau. Übernommen hat. Genau, und Detlef Bierstedt. Der ja in Nemesis eben nicht drin war.
Ich kann nur wiederholen. Ich
wer
mag
ist
das
denn? Wen
macht
er? Wer ist dieser Mensch?
Detlef Bierstedt ist die deutsche Stimme von Jonathan Frakes.
Ah, okay. Jetzt
unter anderem,
jetzt?
Ja.
Und unter anderem,
macht er auch
ja.
Wahnsinnig viele Hörbücher und sowas hat er auch eingelesen. Ja. Hat mit Sicherheit schon mal bei irgendwas gehört.
Nee, ich höre keine Deutsch. Ich habe noch nie deutsche Hörbücher gelesen. Es tut mir so leid. Ich weiß ja so, ich als britisches Native Speaker Gewächs Inselaffe Brexit betroffenes Menschen. Oder! Übrigens, der wurde jetzt als Premierministerkandidat vorgeschlagen für so ein Übergangsding. Oder! Genau. Nee, auf jeden Fall habe ich halt, wenn es halt jetzt um das ist auch
ja, oder im Fernsehen oder so. Irgendwo wirst du den bestimmt gehört haben. Ja. Ich meine,
ja sowieso. Stimmt kurzer, wahrscheinlich später als
Order. Danke.
Order.
Gut,
genau,
funktioniert.
Order.
Kurze Empfehlung, wer mit auf alle Sachen, was Brexit angeht, auf dem Laufenden bleiben will, kann ich nur empfehlen. TLDR News ist ein YouTube-Channel und ein Podcast. Die zerpflücken das immer selbst die kompliziertesten Konstrukte relativ einleuchtend. Verlinken wir euch nochmal in den Shownotes.
Und auf Twitter kann ich dazu auch empfehlen, mal dem, der ist auch so ein Mensch wie ich, so ein British Person Living in Germany, heißt John Worth, heißt der. Und der gibt immer alle paar Tage oder jede Woche
immer,
einen
wenn sich was
Brexit.
Ändert.
Genau, was er ändert, diesen Brexit-Chart raus. Und er ist also der gibt sich da sehr viel Mühe und
Flowchart, was als nächstes
genau,
passieren
genau
könnte
diese,
und wird.
Diese
Wahrscheinlichkeiten
und,
ja. Was und
die Wahrscheinlichkeiten. Und dann hat er immer so jedes Mal fasst er dann diese Wahrscheinlichkeiten an. Das ist quasi die Kurzversion. Wenn man quasi sagen will, man will so einen Flowchart sehen, was wird noch kommen, was ist passiert und was ist möglich, kann man sich vor allem dann bei John Worth sehr schön informieren. Der macht
ja, und wenn man den John akustisch zum Thema Brexit hören will. Ja. Unser kleiner Brexit-Podcast, auch bekannt als Unsere kleine Welt von Tim Pritlove, auch immer wieder eine schöne Zusammenfassung.
Sehr schön.
UKW.fm.
Ah, sehr gut. gut zu wissen, genau, da kann man wissen. Gut. Es gibt ja auch immer wieder diesen Witz, ich muss das jetzt, weil wir über Star Trek reden, also das ist so ein Witz, den ich zurzeit mache, also der ja auch kam, also ich hatte zwei Sachen, das hat auch mit Picard zu tun, und zwar, ich habe jetzt meinen persönlichen Headcanon, weil ihr sagt es schon, Tortes Headcanon soll mal vorkommen. Einer meiner Headcanon ist, dass entweder der Brexit irgendwie nicht wirklich stattfindet oder stattfindet und sozusagen eine Familie aus Nordengland, da wo Patrick Stewart ja herkommt oder auch meine Familie herkommt aus West Yorkshire, nach Frankreich migriert und dort von entfernten Verwandten von den Picards adoptiert wird. Aber dieser Zweig dieser Picard-Familie behält über hunderte von Jahre dann weiter immer noch, sprechen sie untereinander halt noch ihr Englisch und auch ein bisschen so diesen nordenglischen Schlag behalten sie sich bei, um quasi so diese Erinnerung an die schweren Zeiten des Brexit aufrechterhalten zu können. Und deswegen ist Jean-Luc Picard, deswegen ist er gleichzeitig so englisch, wegen dieser Migrationsgeschichte. Das ist es. Mein zweiter
Also TJ bricht, falls euch unter Wasser sind,
ja,
ist, TJ bricht gerade ab.
Wer weiß, was ihr hier im Hintergrund treibt, aber gut.
Nein, es ist einfach nur, ich musste einfach nur lachen. Und das Mikrofon halt so, ist halt relativ weit weggehalten gewesen.
Genau. Mein anderer Headcanon ist, zum Beispiel, stellt euch vor, weil das, was man ja auch am Anfang sieht, also im Discovery Channel, Michael Burnham kommt an. Aber stellt euch vor, es wäre so, Michael Burnham kommt dann 930 Jahre später an und dann erfährt sie erstens, der Bär ist fast fertig, der wird nächste Woche eröffnet. Ach, und übrigens, UK ist endlich aus der EU, die auch nicht mehr die Föderation oder doch Föderation ist, immer noch nicht ausgetreten. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielleicht genau. Wäre es dann auch so. Also oder Michael Burnham hört, ja, endlich ist der Bär fertig. Und dann denkt sie, scheiße, wäre ich doch da gelandet.
Berlin.
Genau. Berlin. Ja, Star Trek
das war, das
Berlin.
Das war der Trackgasm, aktuelle Politik.
Genau.
Ein Wurf. Dieses
ja,
genau.
Star Trek ist politisch, dann können wir auch über aktuelle
genau.
Politik reden.
Genau, kommen wir, das ist aber eine wunderbare Überleitung, um zum Trailer zurückzukommen, denn Picard ist in einem Büro einer Admiralin und hält ihr einen Vortrag, wofür die Föderation denn so stehen sollte.
Dessen sieht man, was ich hier so spannend
fand. Und was sie immer noch repräsentieren sollte.
Genau. Und währenddessen sieht man ja, was ich sehr spannend fand, läuft Picard mit irgendeiner, ich denke mal, sieht halt sehr androgyn aus den Bildern, einer Person durch so sehr futuristische Gänge und sie werden durch so Kameradrohnen begleitet. Es sieht also aus, dass es irgendwie so besonders rondere Sicherheitszone ist und es werden Roboter gezeigt, oder nicht Roboter, sondern Androiden, die so sehr nach dem, nicht unbedingt dasselbe
sind. Sind das wirklich Androiden? Wahrscheinlich, aber wir wissen es nicht.
Also sie sehen halt
sieht
sehr nach
aus
Data
wie
aus.
Zoom. Die sehen sehr
ja,
menschlich vom Gesicht.
Und ich meine, von der Bezeichnung her würden sie auch zu Zoom passen, weil auf der Stirn von dem einen steht halt F8 und wir wissen
genau.
Ja auch, dass vorher die Kombination von Buchstabe und Nummer,
before,
eben ja auch dieses Art Schema der Bezeichnung in dieses Art des Schemas reinpasst. Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob das wirklich Androiden.
Ich glaube, das waren, was denn sonst? Die sahen also aus wie so ausgeschaltete Androiden. Die hatten dieselben gelben Augen wie Data, dieselbe Haut. Es war eine Kopfseite, sah so aus, als ob irgendwas reingeprägt oder geschrieben wird. Also es sah auch total wie Kraftwerk aus. Es sah aus, als ob irgendwie die Kraftwerk-Revival-Band da steht und gleich anfängt, Autobahn zum Besten zu geben oder sowas, ja.
Also es hat natürlich schon, es hatte so ein bisschen was von Fabrik oder so. Es hat mich auch so ein bisschen an Matrix erinnert. Also es hatte alles so ein bisschen so dieses Flair von eben Produktion, Großproduktion von, sagen wir jetzt mal vielleicht Androiden. Genau, als Armee, als Dienerschaft, als Soldaten, man weiß es nicht.
Ja, Auf jeden Fall werden irgendwie diese mass-produced Androids und da wird natürlich gerade, wenn man jetzt, ich schlage ich meinen größeren Bogen auch wieder nach TNG zurück, weil Picard will irgendwie wahrscheinlich antworten oder irgendwas von der Sternflotte wissen wegen dem, was an ihn rangetragen wird von dieser Darsh und diese Roboter, also diese Androiden, was es da scheint, sind da. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass eben so, was diese I am standing for the Federation, what it should still represent, ist das vielleicht diese Menschenrechte, die in A Measure of a Man bei Data quasi in dieser Gerichtsverhandlung herausgekommen sind, dass also Data dieselben Rechte hat wie also eine organische Person, er als Android, dass das vielleicht irgendwie zurückgefahren wird, dass das vielleicht eines der Sachen ist, wo eben Picard ein großes Problem mit hat.
Und nicht nur was Data angeht, sondern wir wissen ja schon aus dem ersten Trailer, dass an Borg-Drohnen.
Genau, das
rumexperimentiert wird und
sozusagen,
dass der auch damit mit reinspielt. Das waren ja auch mal vorher normale
Menschen
oder was auch immer für Spezies, die da assimiliert wurden.
Genau, dass es quasi einfach darum geht, um die Rechte dieser
womit wir
Personen,
dann eine wunderbare Brücke auch zu Hugh und Seven hätten.
Ja, genau.
Das ist richtig. Wobei ich glaube, dass, also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt und dass es auch was ist, wo Picard Probleme mit hat. Ich denke aber, in dieses Büro der Admirälin, wo er ja eben dieses We have an obligation to investigate, ja, wo er ja auch das sagt, ich glaube, da dreht es sich ganz simpel tatsächlich nur um Darsh und ihre Story und dass er sie eben schützen will und dafür Hilfe von der Föderation oder von eben der Sternflotte möchte und die da eigentlich hofft zu bekommen und dann aber eben das Problem hat, dass er sich ja mit dieser Admirälin dann auseinandersetzt und sie am Ende dann ja auch sowas sagt wie it's not your house anymore oder was.
Genau,
oder
this is no longer
your house, Jean-Luc. Also offensichtlich hat er da kein Stand mehr in der.
Ja, er muss ja auch, und er fährt ja quasi in der nächsten Szene, die du kurz siehst, mit diesem Besucherabzeichen so ganz bedrückt so eine Rolltreppe runter. Das ist so total, ja, also er fährt eine Rolltreppe runter. Go home, sagt sie ja noch danach, genau.
Genau, und dann haben wir
nach Hause.
Und dann haben wir halt wieder diese Szene aus dem ersten Trailer mit diesem Fernsehladen der Zukunft, wo halt dann auch die Frage ist, dieses Interview, was wir da, oder mutmaßliche Interview, was wir da sehen, ob das eventuell vielleicht sogar nach dieser Geschichte im Starfleet Headquarter produziert wurde. Nach dem Motto, Starfleet will mir nicht helfen, dann.
Nein, aber hat er in dem Interview, hat er doch aber die Uniform an, die er, war das nicht die, irgendwie die First Contact oder die Nemesis-Uniform? Eine von den, das hatten wir doch letztes Mal irgendwie.
Ja gut, aber die Klamotte, die er privat anhat, ist jetzt auch nicht so weit weg davon. Ja. An manchen Stellen, also.
Ich glaube, dass es ein früheres Interview ist. Das glaube ich nicht, dass es danach war.
Ja. Das glaube ich auch. Das ist einfach irgendwie etwas, das an diesem Laden. Wir werden sehen, was dieser strange Fernsehladen of the Future dann noch auf sich hat. Auf jeden Fall ist das halt wieder so eine Perspektive. Du siehst die Darsh läuft wieder durch den Regen, hat die Kapuze auf und du hörst halt, wie Picard sagt, I have to help her. Und dann was? Das fand ich besonders lustig. Du siehst, wie er am Feuer sitzt mit seinem Bruder, wahrscheinlich der Schauspieler, der auch damals
mit
ihr entschieden
hat. Ja, ist das tatsächlich sein Bruder?
Der Schauspieler von seinem Bruder ist im Juli dieses Jahr gestorben.
Aber dann war das irgendjemand anders, weil das sah so aus, als ob das irgendwie sein Bruder.
Aber vielleicht sollte es ja trotzdem die Figur des Bruders sein.
Ja, also
aber wir wissen
das
nicht, mit wem er da
sein.
Saß, auf jeden Fall mit jemandem, den er kennt und dem er vertraut. Denn er hat ja dann wohl in etwas intimeres Gespräch, wo er dann eben sagt, dass er zurück möchte.
Genau. Und dann
you really want to go out in the cold again. Das ist so wirklich so ein. Also da habe ich mich echt gefragt, wer das sein soll, weil.
Naja, aber
auf
der Bruder würde ja Sinn
ergeben.
Bruders
bin ich jetzt nicht gekommen.
Ja gut, aber den sehen wir auch
da fragt man sich ja sowieso
nur in einer Folge.
Ja, aber der ist ja auf dem Weingut und jetzt ist ja Picard auch auf dem Weingut und dann fragt man sich schon, ja, und wo ist dann der Bruder und seine Familie hin? Also ich meine, das könnte ja durchaus sein, dass die dann also irgendwo beieinander in der Nähe
Moment,
wohnen oder
sind
so.
Sind die nicht gestorben in einem
Ja, da
Feuer?
War doch auch was, genau, in einer anderen
Stimmt,
Folge.
Stimmt, die sind in Generations.
Ja.
Aber der Bruder hat überlebt. Die Frau und das Kind René sind gestorben, aber der Bruder hat überlebt in Generations. Das weiß ich noch. Die Nachricht hat er bekommen, dass nur noch sein Bruder überlebt hat. Und es könnte sein, dass er mit seinem Bruder auf dem Weingut lebt.
Dann würde das viel Sinn machen. Ja.
Es würde eigentlich auch generell Sinn ergeben, also egal wer es ist, ob es jetzt der Bruder ist oder einfach nur eine Vertrauensperson, aber eben diese Frage, möchtest du denn zurückgehen, zurück in the cold, also raus ins Kalte? Und das ist so interessant, weil das natürlich eine komplett andere Perspektive ist, als die Picard hat, denn für ihn ist ja der Stern, ja, genau, und für ihn ist ja aber in die Sterne, die Reise zwischen den Sternen und auch dieser Sternenhimmel, wie wir ja im ersten Trailer schon gesehen haben, das ist für ihn ja zu Hause. Also er steht ja vor diesem Sternenhimmel. Das ist ja im ersten Trailer gewesen, wo er vor diesem Sternenhimmel steht, nach oben guckt und eben sagt, er fühlt sich da daheim, ja. Und das ist für ihn eben nicht das Kalte, in das er zurückgeht, sondern das Zuhause, in das er zurückgeht.
Genau, und dann hast du ja diesen Schnitt, wo Picard ihm antwortet, more than ever, und gleichzeitig steht er ja im Dunkeln vor den Reben, also Nachthimmel, er guckt wieder in die Sterne, more than ever. Und dann wird er genau diese Perspektive, die du beschreibst, genau das unterstreicht das. Ja.
Und natürlich auch sehr doppeldeutig mit dem Go Home von der Admiralin und dann natürlich der Schnitt zu Weltraum. Ja.
Stimmt, das ist recht. Gut beobachtet, geil. Da bin ich mich nicht drauf gekommen, weil ich dachte, das Go Home war einfach so dismissive. Ja, geh nach Hause.
Beides, ist natürlich beides. Ja, ja, klar.
Natürlich
ja, ja,
ist klar. Es so gemeint, aber im Prinzip dann, dass es so interpretiert wird von den Bildern, ist natürlich auch cool.
Nach Hause in die Sterne, genau.
Genau, und dann Schnitt in, so eine Art Wohnwagen in der Wüste gefühlt.
Ja, genau. Was ein futuristischer Wohnwagen, aber klassische Wohnwagensiedlung der USA. So
genau, wo er halt auf eins seiner zukünftigen Crewmitglieder stößt und halt sagt, I have a plan. Und sie antwortet darauf, another top secret unauthorized rescue mission. Was dafür das spricht, dass er, während er ja in der Serie immer sehr, sehr stark by the book war.
Regelkonform war, ja.
Was er dann in Insurrection, zu Deutsch der Aufstand, ja schon hat sein lassen, sondern da halt mehr so der Prinzipienreiter wurde, dass sich das halt jetzt quasi offensichtlich fortgesetzt hat und er halt mit das macht, was er halt für richtig hält und so wie der Charakter ist, wird es auch das Richtige sein, weil er ist ja so die personifizierte Star Trek Utopie eigentlich.
Ja,
natürlich, also einer der größten quasi Heiligen des Star Trek Pantheons quasi ist klar.
ja und
es spricht auch dafür, dass diese beiden Leute schon mal was miteinander gemacht haben,
genau.
Die kennen sich.
Das würde halt eben auch zu diesem anscheinend als Canon gewerteten Geschichte zählen, dass halt eben Romulus wurde ja nach Nemesis quasi zerstört, später irgendwann und Picard hat eben dort eine Rettungsmission geflogen, die halt von der Föderation nicht autorisiert war. Oder etwas in der Art. Also das ist halt auch wieder so dieses, okay, dann ist sie vielleicht Teil dieser Crew gewesen, die damals diese unautorisierte Rettungsmission nach Romulus oder auf die Reste von Romulus mitgeflogen ist. Und jetzt holt er sie wieder rein, weil er sie braucht.
Vielleicht, ja. Es ist auf jeden Fall eine schöne Begrüßung. Und in einem Satz wird sofort klar, wie die Beziehung zwischen den beiden ist.
Ja, eben. Tja, was war das denn noch?
Genau, dann also, haben wir das Labor.
Also wir sehen jetzt im Grunde, wie er sein Team zusammensammelt. Also das ist die erste Szene.
Das ist halt
und dann
so wie
sagt,
Bruce Brothers,
dann hört
die
man,
Band wieder zusammen.
Genau, und dann hört man ihn zumindest noch kurz zu sagen, und sie brauche ich wegen ihrem Mut und ihrer
Courage.
Courage war die Übersetzung von Mut.
Fähigkeit. Skill und Courage, sagt er.
Skill and Courage, ja, genau.
Genau, auf
Englisch. Ja, und übersetzt haben sie es eben mit Mut und Fähigkeiten.
genau. Ja. Und da siehst du die Einblendung des Burgkubus wieder, den wir auch aus dem ersten Trailer kennen. Und dann sagt er so, the past is written, hört man wieder so einen Monolog so ein bisschen. Und dann sieht man abgetrennte Borg-Körperteile. Und das ist dann sehr interessant. Sieht man eine weinende Seven oder eine trauernde Seven über einen Mann in ihren Armen. Manche vermuten, es wäre Chakotay. Ich denke stark nicht.
Wer könnte falsche Haarfarbe dafür.
Eben, und es könnte vielleicht auch ein älterer E-Chap sein.
Oh ja.
Es könnte auch sein.
Und das würde natürlich auch echt Sinn ergeben für diese Story. Aber es ist zumindest wohl jemanden, also sie ist ja wirklich herzzerrissen quasi, verzweifelt mit diesem Mann in diesem Arm. Also es muss auf jeden Fall sehr dramatisch sein.
Ja, Manu Interami hätte vielleicht irgendwas durchblicken lassen auf Twitter, aber wer weiß.
Naja, aber nur weil es vielleicht ein Chip sein
könnte. Du meinst so wie Marina Sirtis, dass sie nicht dabei ist.
Okay,
gut.
Genau, und also wie gesagt, also es könnte vielleicht ein älter, also manche haben gesagt, dass es wahrscheinlich eher vielleicht ein älterer E-Chap ist, und als ich es mir jetzt angeguckt habe, dachte ich so, könnte am ehesten sein, vor allem weil in diesem Zusammenschnitt dieser Borg-Kontext halt sehr stark ist. Und es,
also von der Krise her könnte das hinkommen.
Ja.
Selbst wenn es jetzt eine unbekannte Person ist, die einfach nur wichtig ist, diese Szene ist, glaube ich, auch einfach nur wichtig, um jetzt dann später, es kommen ja noch ein paar andere Szenen, wo es um sie geht, wo sie dabei ist, genau, um uns den Grund zu zeigen, warum sie den Weg gegangen ist, den sie ja offensichtlich gegangen ist.
Ja, sie sagt dann ja auch, ich helfe denjenigen, den
richtig,
sonst
darauf
mehr
wollte
hilft.
Ich hinaus, genau. Ich wollte jetzt nicht vorspringen, aber genau das ist es, was ich meine. Genau. Sie ist so eine Art, so eine Art, wie sagt man, Freischaffende, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, so eine Art Freischaffende, Vigilante, Kopfgeldjäger, Robin Hood-Gestalt, die halt denen
Söldnerin.
Hilft. Ja, genau. Die halt, ich habe das jetzt versucht, noch netter auszudrücken, die halt denen hilft, die eben vom Gesetz. Ja, die dann denen hilft, die eben in der Grauzone unterwegs sind und denen das Gesetz eben nicht hilft, wo aber vielleicht moralisch gesehen sie im Recht wären oder denen geholfen werden müsste, weißt du?
A-Team.
Also ja, genau, im Grunde so. Ein weibliches Ein-Mann-A-Team. Und so sieht sie
Wer weiß,
im Trailer
ob sie noch
auch aus, weil sie
Team
da so.
Ja.
Naja, weil sie in dem Trailer ist ja auch die Szene, wo sie mit so zwei Waffen irgendwie so am Schießen ist. Und man so denkt, ja genau, so denkt so, yeah, Powerfrau. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Richtung gegangen. Was?
Sag's. Ne, ist Picard ein Powermann?
Natürlich.
Ah, okay, tut mir leid.
Ist das
hast
die geballte Männerpower?
Ja, du hast schon recht.
Ich weiß,
aber,
ich bin böse, ich weiß.
Es war zumindest eine spannende, es ist zumindest eine interessante Entwicklung für Seven, weil wir wissen ja von Seven auch nicht. Wir wissen nicht, wie es weitergegangen ist. Nope. Wir wissen nicht, welche Richtung sie eingeschlagen ist, und offensichtlich ist sie ja eben nicht in die Föderation, beziehungsweise in die Sternenflotte rein oder irgendwie so, sondern sie ist jetzt da
oder
in einem Graubereich unterwegs.
Vielleicht ist sie ja im Graubereich, also in meinem Lieblingsteam dabei.
Da das glaube ich eher weniger. Ja. Im Graubereich auf jeden Fall, aber ich glaube weniger in Sektion 31. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht die Wege sich auch mal kreuzen. Also
sie
die Sektion
so
31 Serie kommt. Genau, dass dann Seven of Nine vielleicht auch mal auftaucht, so als Cameo oder so, das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Ja, wer weiß. Eben, ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Aber ja, das ist das garstige Fangirl in mir.
Und ich meine, wenn sie sich im Graubereich aufhält und auch der liebe Picard ab und zu mal eine unautorisierte Aktion von sich gibt oder wie gesagt durchführt, dann wundert mich das nicht, dass die beiden sich auch schon getroffen haben.
Genau, the past is written, but we are left to write the future, sagt er ja.
Genau, und dann sehen dann alle möglichen Kampfhandlungen, wo auch ein romulanisches Schiff, wie wir es zuletzt in TOS gesehen haben, drin ist, also da hat man nochmal ganz in die ganz alte Mottenkiste gegriffen und wir sehen auch das erste Bild von Jonathan Del Arco in Character als Hugh.
Ja.
Ganz kurz,
aber
so irgendwie für 3-4 Frames.
Ja.
Aber man sieht Hugh.
Und der
man
ist
sieht
nicht
ihn zweimal
mehr,
eingeblendet.
Nicht mehr sehr brockig, sondern.
Aber er hat halt auch noch so ein bisschen Hände. Was im Gesicht, damit man sieht, dass er es war.
Und er hat seine Hände. In einer der Szenen hat er eine Taschenlampe in der Hand. Und das ist, daher weiß man, Hugh hat wieder beide Hände. Und nicht einen Borgarm und eine Hand.
Ich habe mich ehrlich gesagt das gar nicht mehr daran erinnert, dass die eine Hand fehlte.
Der hatte
ja gut, fehlte nicht.
Er hatte halt eine
Handarbeit. Die Borg, ja.
Die Borghand, da war das vielleicht die organische Hand drin. Aber, aber dann hat er quasi auch wieder beide Hände zurückbekommen, so wie Seven of Nine das ja auch bekommen hat. Genau, und nicht mehr ein Werkzeugarm.
Ja. Dann haben wir noch eine kleine Wiederholung vom ersten Trailer, nämlich She Was Sent for a Reason.
Jetzt sind wir wieder bei Dash, genau.
Genau, und da aus ihr versucht man offenbar Informationen rauszukriegen, wie man das gefühlt auch heute an vielen Stellen macht. Man versucht es nämlich einfach ins Bett zu kriegen und ihr da halt Sachen.
Ja, also offensichtlich ist es ja so, da muss ich ganz kurz mal reingrätschen. Es gibt ja diese Figur Narek, der ja wahrscheinlich, so wie wir das jetzt aus den paar Szenen, die wir gesehen haben, der als eine Art Spion, wahrscheinlich von den Romulanern eben, vermute ich mal, weil da ist ja eine Romulanerin dabei, der als Spion auf Dash angesetzt wird, um herauszufinden, was ihre Motivation ist, und das eben durch die Liebeskiste.
Ja, wir werden es sehen.
We will see.
Warte mal, wo ist, genau, she sent for a reason, und dann sagt er, genau, Seven zu Picard in seinem Zimmer, I help people who have no one else to help them, und dann sieht man diese Lara Croft Szene und genau, Riker in der Küche.
Wir sehen auch noch mal Nalek, das ist dieser unser Elb, unser Tolkien-inspirierte Charakter, genau.
Unser romulanischer Elrond, junger Elrond.
Und da kann man sich sehr, was aber auch schön ist, ich habe ihn hier gerade parallel stumm laufen, wie halt der Blick von Jonathan Frakes als Picard, der hier so, was machst du denn hier?
Ja, so ganz ähnlich, so total, dieser sparsame Riker-Blick, der ist einfach ganz großartig.
Der ist und echt dann, großartig.
Aber dann kam etwas, wo ich wirklich also gedacht habe, da Fuck, du siehst eine kurze Sequenz, wie irgendwie sowas wie Fußball gespielt wird, Leute.
Naja, was also ich glaube, du missinterpretierst das. Es gibt diese eine Szene mit dem Ball, das ist richtig, aber die nächste Szene, die du als Spiel gesehen hast, die sah ich als von oben gefilmte Altargeschichte. Da war in der Mitte ein Altar oder irgendwas und drumherum die Figuren sind meines Erachtens nach irgendwelche Leute gewesen, die entweder eine Zeremonie abgehalten haben oder irgendwas Technisches am Machen waren, aber das ist von oben gefilmt. Ich glaube, das hatte
vielleicht
diesen Ball,
Fußball
davor da drin war,
Zukunft,
nichts dazu, damit zu tun.
Fußball in der Zukunft eine echte Religion, und das waren die,
Ahnung,
die Acolytes of Schalke oder sowas.
Ja. Also ich habe es auf jeden Fall nicht als Spiel gesehen. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, also der Rest.
Also halten wir an dieser Stelle fest, wenn Fußball vorkommt, werden wir Becky einladen.
Ja,
auf jeden Fall.
Genau, die kann dann noch ihr Gutes dazu tun, so ist Fußball in Star Trek. Genau, ja. Also auf jeden
Übrigens,
Fall.
Übrigens, was wir...
Ja.
Was wir nicht erwähnt hatten, was ich auch noch eine sehr schöne Szene fand, war, als dann nämlich Picard Elnor da irgendwie abholt oder so, übrigens auch von einem Planeten, wo man sich auch fragen könnte das vielleicht das neue Romulus sein, in Fragezeichen, ja, aber als er dann also Elnor abholt, gibt's auch einen kleinen Schwertkampf oder einen kleinen Säbelkampf zwischen Picard und den Menschen,
genau,
die da so sind.
Kampf.
Und es hatte sehr piratenartige Züge, fand ich sehr schön.
Stimmt, das war
ja,
so.
Mit ja, mit Grummsäbel.
Ja, genau, war sehr toll.
Ja, genau. Ja, sehr.
Und dann
Säbel,
hatten wir
der einen Stock in der Hand. Genau.
Ja, und dann hatten wir haben immer so kurze Szenen, immer nur so 1, 2, 3, 4 Frames, ganz, ganz kurz immer nur eingeblendet, wo man immer nicht so richtig weiß. Dazu gehört diese Geschichte mit dem Ball oder der Drohne oder was auch immer das ist. Man sieht ja nur so einen Schatten. Dazu gehört diese vermeintliche Altarszene oder was auch immer das war. Dazu gehörte zum Beispiel aber auch ein ganz kurzer Frame, wo man ein kleines Kind mit einem Stofftier in der Hand an einem Fenster sieht, die dann rausschaut aus dem Fenster, und vor dem Fenster sieht man nur so grün. Also sieht so ein bisschen dschungelartig aus. Da weiß man auch nicht genau, ist das Dash? Ist das eine Rückblende zu irgendwas Wichtiges? Ist es vielleicht sogar eine Rückblende von Seven of Nine? Man weiß es nicht, ja. Aber man sieht halt nur dieses kleine Mädchen vor diesem Fenster. Mädchen? Ich sag schon Hazen. Mädchen mit dem Stofftier in der Hand. Ja, also alleine diese Szene. Warum ist die da drinne? Was ergibt die für einen Sinn? Ja, das sind so ein paar Dinge, die plötzlich sehen, auftauchen.
Aber nicht genau. Vor Januar.
Ja, aber ist trotzdem ganz spannend, weil das halt in diesem Gesamtkontext eigentlich keinen großen Sinn ergibt.
Aber also hinter dem Fenster sieht man eher Regen, aber ja.
Und man hat auch eine Szene, genau, und man hat auch eine Szene, wo Dash irgendwie so Verbrennungen hat, also da weiß man auch nicht so genau.
Stimmt, das sieht auch aus so, genau, das habe ich da nicht reingeschrieben, aber genau diese Verbrennungen.
Ja, also und auch und dann kommen ja auch diese Szenen, also während man sieht dann noch irgendwie, wie so dreieckige Karten auf den Tisch gelegt werden, wahrscheinlich übrigens auch Dash, weil die Hand, die man sieht mit dem Arm, sind wohl, die hat so einen weißen Pulli an, das wird sie wahrscheinlich sein. Und dann sieht man noch Liebesszenen, also man hat ja dann eben Narek und Dash, wo man ja vermutet, dass Narek ja eben dieser Spion ist, der sie ausfragen soll, aber dann sieht man auch noch Jurati und Rios, das ist die Ärztin, und dieser andere Typ, der dann noch mit zum PK-Team geholt wird, der ja eigentlich gar nicht zum PK-Team dazu will, aber dann halt trotzdem kommt, der früher mal in der Sternflotte gewesen ist, dieser Dunkelhaarige. Die beiden haben wohl auch was miteinander. Ja, und Jurati, das weiß man ja, das ist die Ärztin, ja, und die wird ja übrigens auch gezeigt, richtig, die mit den kurzen blonden Haaren, und von der gibt's auch eine Szene im Trailer, das ist ja, wo dann Picard eben in diesen einen Raum reinkommt und sie ja dann irgendwie sagt, dass sie sich verpflichtet fühlt, mit ihm zu kommen, in sein Team reinzukommen, und da sieht man im Hintergrund so einen riesigen Tisch, und das ist der Tisch, wo die Einzelteile von B4 drin lagen, beziehungsweise von... also ich nehme an, vielleicht wird die da irgendwie mit ins Spiel kommen, dass die da irgendwie die Anknüpfung hat an PK. Ja, also da schließen sich so ein paar Kreise.
Es könnte eine sein, die vielleicht auch diese Androiden mitentwickelt, die vorher auch gezeigt
oder wurden. Oder zumindest untersucht in irgendeiner Form. Also ich denke, das wird dieser Tisch sein. Es sah auf jeden Fall sehr stark so aus, wie diese Tischschublade, die sich da geöffnet hat in dem ersten Trailer.
Ja. Also wie gesagt, Januar wird interessant.
Ja.
Genau. 24. Januar bei Amazon, wahrscheinlich irgendwann vormittags der Release, dann ähnlich wie es bei Netflix ist mit Disco.
Ja, immer um 9 Uhr. Da habe ich immer gefrühstückt. Das war immer so schön, einmal in der Woche morgens frühstücken, Star Trek gucken. Das ist schön, wenn du freiberuflich bist, dann musst du nicht ins Büro. Da sagst du einfach, ja, an diesem Tag fange ich halt später an zu arbeiten. Dann gibt's um 9 Uhr erstmal Star Trek und Frühstück. Das ist super.
Ja. Den Luxus haben wir Angestellten leider nicht. Von dem her freuen wir uns mal drauf, was da im Januar kommt.
Uns geht der Content bis dahin ja auch nicht aus.
Genau, uns wird der Podcast-Content zwischendrin nicht ausgehen. Ob wir dann im Januar auf einen wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus kommen oder nicht, werden wir dann noch rechtzeitig vorher beschließen und ankündigen. Und an dieser Stelle nach 2 Stunden 45, die diese Aufnahme jetzt hat, keine Ahnung, wie lang es denn in der endgültigen geschnittenen Form ist, würde ich dann diesen Trackgasm auch abschließen wollen. Ich bedanke mich reihum zuerst in Düsseldorf bei Ellen Erdinger.
Ja, vielen Dank. Ich danke auch dir für das Hosting. Es war wieder ein großes Fest und grandios wie immer. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme.
Dann danke nach Frankfurt zu Frau Dr. Klumpen.
Ja, danke auch euch. Es war mal wieder sehr lustig. Und es gab ja auch eine ganze Menge jetzt zu sehen und zu berichten. Ich bin dann gespannt. Und vielleicht ist unsere nächste Ausgabe ja dann auch tatsächlich eine... wo es vielleicht die Shorttracks in Europa gibt. Wir werden sehen.
Genau.
Wir hoffen.
Und danke 2 Sofakissen weiter an TJ.
Yay.
Genau, ja. Team München hat heute mal aus einem Raum gepodcastet.
Die Jungs.
Bis zum nächsten Mal.
Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bei Anregungen, Kommentaren entweder at trackgasm auf Twitter oder auf trackgasm.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Servus.
Tschüss.